Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was tun Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns für euch. Wir haben mit Sophie Bischoff von Adopt a Revolution über die Lage der Demokratiebewegung in Syrien gesprochen. Viel Spaß bei der Folge.
Das ist einfach der große Vorteil von Syrien. Es gibt einfach diese krasse Erfahrung in der Revolution und es gibt wirklich auch eine ziemlich starke Zivilgesellschaft, sowohl vor Ort als auch in der Diaspora, die sich schon auch organisieren und eben schon auch extrem viel Wissen und Expertise haben, ist es total wichtig, eben Zugang zu einerseits tatsächlich finanzieller Unterstützung zu haben für Leute. Also es gibt sehr viele von unseren Partnerinnen, glaube ich, die eventuell auch sonst aus dem Land rausgegangen wären, wenn sie nicht die Perspektive gehabt hätten zu sagen, es gibt irgendwie Adopt und die lassen mich auch so arbeiten, wie ich es für sinnvoll halte und ich muss mich nicht in irgendwelchen crazy American NGO Settings irgendwie, wo es dann nur noch um humanitäre Hilfe geht oder so, irgendwie anstellen lassen, um hier zu überleben und habe dann keine Zeit mehr für die gesellschaftliche Arbeit, die ich eigentlich machen will. Und wir arbeiten ja mit Spenden sehr, sehr viel und haben halt einfach die Flexibilität, halt Leute auch durch die verschiedensten Zustände, die sie da immer wieder haben, auch weiter solidarisch zu begleiten und auch zu sagen, die Leute, die wir unterstützt haben, sind irgendwie ja zum Teil dann auch in diesen Belagerungen gewesen. Dann hat sich die Arbeit verändert und dann wurden sie zum Teil vertrieben und mussten dann überlegen, gehe ich raus, mache ich weiter, haben dann weitergemacht. Das ist auch ein krasser Teil unserer Arbeit, nicht nur irgendwie da so Geld reinzuwerfen, sondern schon irgendwie zuzuhören und für die Leute auch da zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zum Was tun Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren schon lange, gerne und viel über Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen. Wir sprechen heute über ein internationales Thema, nämlich die Lage in Syrien. Ihr habt ja vielleicht auch verfolgt, in den letzten Wochen war gerade die Lage im Nordosten des Landes wieder öfter in den Schlagzeilen und Nachrichten. Nämlich ging es da vor allem um Spannungen zwischen der kurdischen Selbstverwaltung in Rojava und den syrischen HTS-Milizen, die inzwischen die Macht übernommen haben. Es ist ja jetzt ein gutes Jahr her, dass das Regime von Bashar al-Assad in Syrien gestürzt wurde und nach über 10 Jahren Bürgerkrieg und auch internationalem Krieg auf dem syrischen Boden dort die HTS-Miliz die Macht übernommen hat. Und wir haben uns gefragt, wie geht's denn jetzt eigentlich gerade der Demokratiebewegung? Wie ist die Lage in Syrien vor Ort? Und wie stehen die Chancen dafür, dass es unter dem neuen Regime zu einer echten Demokratisierung kommt? Und auch, was kann man aus Deutschland tun? Oder wie kann man als deutsche Aktivistinnen und Aktivisten solidarisch sein?
Inken und ich haben über dieses Thema gesprochen. Einerseits natürlich, weil es uns interessiert hat, zu hören, wie die Lage der Aktivistinnen und Aktivisten in Syrien vor Ort ist. Aber auch, weil wir dachten, dass es ja irgendwie auch so ein linkes Grundthema ist, diese Frage, wie können wir eigentlich solidarisch sein in Deutschland mit linken Kämpfen, die anderswo auf der Welt geführt werden? Wie kann da internationale Solidarität konkret organisiert werden? Und da dachten wir, es ist besonders interessant, mal mit einer Initiative zu sprechen, die genau das tut. Deshalb sprechen wir heute mit Sophie Bischoff von der Initiative Adopt a Revolution. Der Verein hat sich ursprünglich als kleine Initiative gegründet, wo es wirklich darum ging, einige 100 € selbst zu organisieren und nach Syrien zu schicken und ist jetzt in den letzten Jahren aber immer größer geworden und hat mittlerweile über 6 Millionen € an Partner in Syrien überwiesen, die dort eben für eine Demokratisierung des Landes kämpfen. Einerseits organisieren Sophie und ihre Kolleginnen da eben genau diesen finanziellen Support für die Aktivistinnen vor Ort. Aber sie machen eben noch viel mehr. Es geht auch darum, den Leuten zu vermitteln, dass man sie nicht vergessen hat, dass die internationale Gemeinschaft, so seltsam das klingt, immer noch weiß, dass sie da sind und sie eben auch emotionalen Support leisten, damit die Leute sich nicht alleingelassen fühlen in Zeiten, in denen sie zum Teil im Untergrund gelebt haben, in denen sie sich vor Verfolgung verstecken mussten und wirklich zum Teil um ihr Leben gefürchtet haben.
Sophie war im letzten Jahr seit dem Sturz von Assad mehrmals in Syrien und kennt das Land so gut wie wenig andere Menschen aus Deutschland. Wir sprechen mit ihr jetzt gleich darüber, wie die Lage vor Ort eigentlich ist wie auch die Lage linker Bewegungen im Land nach Assad ist und was man in der internationalen Solidaritätsarbeit als Linke und Progressive beachten sollte.
Bevor es ins Gespräch geht, noch ein kleiner Infoblock in eigener Sache, wie man so schön sagt. Inge und ich machen nach über 5 Jahren monatlichen Podcast jetzt mal eine längere Podcastpause. Dies ist die vorletzte Folge. Danach melden wir uns wieder im Sommer bei euch zurück. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Sophie von Adopt a Revolution.
Viel Spaß.
Ja, hallo Sophie, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Erzähl uns doch mal gleich zum Anfang noch ein bisschen zu dir und vielleicht auch, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du dich angefangen hast zu engagieren für die Demokratiebewegung in Syrien.
Wie bin ich zur syrischen Revolution quasi gekommen? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich komme ursprünglich aus Leipzig und habe schon in der Schulzeit und auch dann nach dem Abi in einer Punkrock-Band gespielt, die hauptsächlich aus Frauen bestand. Und wir wollten da eigentlich schon so semi-professionell auch was reißen. Und leider ist dann unsere Sängerin schwanger geworden und da haben wir uns dann nochmal die Frage gestellt gehabt, ob wir jetzt wirklich den Rest unseres Lebens damit verbringen wollen, durch alle AJZs Deutschlands irgendwie Regeln zu spuren. Und es gab auch so ein bisschen Probleme mit chronischen Krankheiten in der Band und das ist ja dann eh nicht so gut, wenn man so viel auf Tour ist und auf Bühne stehen muss und so. Und haben uns dann dagegen entschieden und dann war ich so ein bisschen lost tatsächlich, was ich jetzt machen soll und bin dann von meiner Schwester zu einer Reise eingeladen worden, weil die studierte da schon und hatte eben Freunde in Damaskus, die da gerade ein Auslandssemester gemacht haben. Und da bin ich dann mitgefahren und ich war da so halt die Jüngste. Und die haben sich dann immer alle so beflissen gefühlt, so Berufsberatungsgespräche mit mir zu führen. Und irgendwie ich fand es auch total interessant da und bin eher so ein bisschen kleiner Sprachennerd und habe mich dann auch für die Sprache irgendwie interessiert. Und dann war sie so, hey, aber wenn du gerade keinen anderen Plan hast, dann studier doch einfach das. Und dann bin ich zurück nach Leipzig gekommen und da gibt es eben auch eine relativ renommierte Arabistik, die so einen ziemlich guten Sprachzweig hat und bin ich dann einfach eingeschrieben. Damals war das auch noch so ein Fach, für das ich irgendwie, das war so ein bisschen so ein Nerdfach. Mhm. Das war halt das war 2010, also bevor die ganzen Aufstände und Bewegungen dann in der Region losgegangen sind und da ist man einfach so reingekommen und dann
just in time praktisch.
Genau, just in time, wirklich kurz bevor es in Ägypten losging und dann ging es eben los und dann waren wir natürlich auch alle total aufgeregt. Also es war ja so das Krasseste politisch, was in dem Moment dann auch weltweit passiert ist eigentlich.
Genau, das war ja die Zeit des arabischen Frühlings. Ich weiß gar nicht, ob sich alle noch dran erinnern, aber das war eben so die Zeit, ich glaube es 2011 fing es tatsächlich so an oder Ende 2010 schon, dass über die ganzen, also über ganz unterschiedliche arabische Kontexte es auf einmal so einen Lauffeuer demokratischer Bewegung gab. Und relativ früh in diesem arabischen Frühling gab es ja dann noch ein Interview mit Assad, wo er eben gesagt hat, ja, auch in Syrien müsste es irgendwie mal Reformen geben. Aber er glaubt nicht, dass es da so eine große Demokratiebewegung geben könnte, weil alles anders in Syrien. Und dann kam es aber doch eben sehr anders und Syrien wurde ja dann eher viel mehr zu so einer Art, ja, fast Symbol des arabischen Frühlings, auch in seiner ganzen Tragik.
Genau, und also es kam Tunesien, Ägypten und mein Hyperfokus war trotzdem weiterhin so ein bisschen Syrien, weil ich da eben schon so einen ganz konkreten Bezug zu hatte. Und genau, die Frage stand im Raum, wird es da auch losgehen oder nicht? Und dann kamen die Semesterferien und ich hatte mir damals gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und bin dann da nochmal mit einer Kommilitonin einfach hingefahren, um in den Semesterferien halt mein Arabisch weiter auszubauen. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob man das auch noch erklären muss und ob sich da alle dran erinnern können. Es gab damals die großartige Website Couchsurfing. Und es gab in ganz Syrien, glaube ich, 3 Leute, die das angeboten haben. Und weil wir natürlich pur waren und nicht so viel Geld hatten, haben wir da Kontakt aufgenommen mit einer Person. Und haben dann quasi in Damaskus Couchsurfing gemacht, sind dann also aus dem Bus gestolpert, haben festgestellt, dass wir irgendwie auch wirklich sehr wenig verstehen, obwohl wir doch so fleißig gelernt hatten die letzten Semester. Und haben dann auch sehr viel Zeit mit dieser Person verbracht, die da in Damaskus wohnte, der also eigentlich auch Kurde war, aber halt in Damaskus auch studiert hat, also auch so unser Alter. der auch schon sehr angespannt dann die ganze Zeit war, weil er schon mal Erfahrungen auch mit dem Regime gemacht hatte und eben auch schon mal in Haft gewesen war, weil er früher mal an der Uni so Theatersachen mit organisiert hatte und uns auch zum Teil dann auch schon von den so Foltergeschichten erzählt hatte, was da mit ihm alles gemacht wurde. Und also, to be honest, war ich damals manchmal auch noch ein bisschen skeptisch, weil ich so war, es kann eigentlich nicht, also so krass kann es eigentlich nicht sein. Das klingt irgendwie übertrieben. Und wir sind dann auch so ein bisschen lustig durch das Land gefahren, während halt irgendwie die ersten Proteste ausgebrochen sind dann in Damaskus. Und da erinnere ich mich auch noch, dass ich dann einmal bei ihm zu Hause angerufen habe, weil wir verabredet waren, dass wir sozusagen dann am Ende nochmal wieder zurückkommen. Und so waren, ja, wie ist denn die Situation jetzt in Damaskus? Hast du es auch mitgekriegt mit den Protesten? Ja, aber so, Alter, nicht hier am Telefon oder wie auch immer drüber sprechen. So, das ist, ihr seid irgendwie jetzt hier im Land unterwegs, ihr seid Ausländer. So, ich war schon mal inhaftiert, wir können da nicht am Telefon drüber sprechen. Genau, wir sind dann zurück nach Damaskus gefahren und dann war das auch alles schon so, unser Host quasi ist dann auch ganz schnell in den Nordosten quasi abgehauen und dann auch ziemlich direkt in die Türkei. Wir haben später auch noch ziemlich viel Kontakt gehalten. Und ich bin zurück nach Deutschland einfach so regular schön ins Flugzeug ausgereist und da ging es ja dann los. Und dann habe ich das natürlich alles sehr eng verfolgt und es hat mich total ergriffen. Und ich bin ja auch zurückgekommen mit dem Gefühl, ich habe so verschiedenste junge Leute getroffen. Ich war zum Teil dabei, als nachts Leute sich irgendwo versammelt haben und da irgendwie die ersten und ihre Handy-Akkus rausgenommen haben. Und die erste Demonstration zum Beispiel in Homs losgegangen ist. Und das sind ja alles Leute in meinem Alter gewesen. Und alles, was sie mir erzählt haben, macht für mich total nachvollziehbar, warum die nicht mehr länger unter diesen Bedingungen irgendwie also leben möchten und warum die sich die Zukunft anders vorstellen. Und ich bin dann eben relativ zufällig über Adopt Revolution gestolpert. Ich glaube, es war so eine Taz-Anzeige und habe dann also initiativ hingeschrieben und gesagt, hey, ich bin, also ich habe dann so recherchiert, tak, tak, tak. Ah, die sitzen auch in Leipzig und dann habe ich halt hingeschrieben, ich sitze auch in Leipzig, ich studiere Arabisch, vielleicht kann ich euch irgendwie unterstützen. Und habe dann da erstmal sozusagen so ein Praktikum gemacht. Genau, und seitdem bin ich dann irgendwie dabei. Also das war dann so Anfang 2012, glaube ich, genau.
Das war jetzt schon auch echt eine ziemlich lange Zeit. Für alle, die Adopt a Revolution noch nicht kennen, kannst du vielleicht noch einmal erzählen, was ihr macht und was macht die Organisation aus? Was sind eure Ziele und wie setzt ihr die um?
Adopt a Revolution hat sich 2011 gegründet zwischen so deutschen Aktivistis, die eher so aus dem Klimabereich kamen und so ein bisschen eine ähnliche Geschichte hatten wie bei mir, dass sie zufällig 2011 dann da vor Ort waren, als die Proteste losgingen und dann irgendwie relativ schnell so Connections irgendwie so gelandet sind bei Leuten, die damals vor Ort, also in Syrien, eben daran gearbeitet haben, so ein Netzwerk von diesen Protestgruppen aufzubauen. Also es gab damals halt in jeder Stadt, in der es Proteste gab, gab es ein Local Coordination Committee. Das waren halt die Leute, die die Demos organisiert haben, die das auch gefilmt haben, weil ja Journalisten relativ, also ausländische Journalisten wurden relativ schnell ausgewiesen in Syrien. Genau, und dann gab es eben dieses, okay, dann müssen wir jetzt hier selber dokumentieren, was passiert. Und die halt auch sehr früh dann angefangen haben, eben auch die Gewalt durch das Regime zu dokumentieren und auch mit organisiert haben, dass es so wie so Feldkrankenhäuser, also Kliniken gibt, die an geheimen Orten sind, wo man nach den Protesten die verletzten Leute hinbringen kann. Also das erinnert mich jetzt beim Iran auch immer sehr stark wieder daran, weil natürlich, wenn du mit einer Schussverletzung zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Krankenhaus auftauchst, ist da war überall der Geheimnis, dann bist du halt sofort in den Knast gewandert. Und genau, die Personen, die Adopt gegründet haben, hatten dann eben diese Connection zu den Leuten, die das federführend quasi organisiert haben, dass es da so eine Umbrella-Organisation für gibt, die so ein bisschen zwischen den einzelnen Komitees koordiniert und die auch eben mit politischen Forderungen, die dann hinter der dann dieses ganze Netzwerk steht irgendwie, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, dass man immer gemeinsame Protestmottos auch jeden Freitag hat und so. Und da stecken eben diese Leute dahinter. Die Leute, die dort gegründet haben, da waren auch dann Syrer dabei, die aber schon viel länger in Deutschland waren. Genau, die haben dann erstmal überlegt, wie können wir sozusagen jetzt mal konkret auch dieses quasi progressive Netzwerk irgendwie unterstützen, dieses Protestnetzwerk von Deutschland aus. Genau, dann gibt's halt zweigleisig so ein bisschen, wir sammeln Spenden, damit wir denen irgendwie Geld schicken können, damit sie irgendwie, viele Leute konnten ja dann zum Beispiel auch nicht mehr arbeiten gehen, wenn sie sich dafür entschieden haben irgendwie, weil man dann eigentlich untertauchen musste. Und gleichzeitig in Deutschland aber auch deren Stimmen hörbar zu machen und so ein bisschen zu zeigen, was passiert eigentlich in Syrien. Und vielleicht auch so eine kleine Diskursintervention, weil ja dann relativ früh auch das angefangen hat mit den ganzen, ja, das ist ja alles irgendwie von außen irgendwie manipuliert, Regime Change, so, da steckt doch Amerika dahinter, bla bla bla. Und da auch irgendwie reinzugehen und zu sagen, hey, wir können trotzdem irgendwie als Linke solidarisch, also es ist unsere Rolle, mit den Leuten vor Ort solidarisch zu sein und uns nicht in so geopolitischen Verschwörungstheorien zu verlieren.
Spannend zu hören, wie so die Gründung abgelaufen ist. Und das ist ja jetzt aber schon über 10 Jahre her. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen erzählen, was Adopt jetzt macht.
Derzeit unterstützen wir in Syrien so um die 15 bis 20, wechselt auch manchmal ein bisschen, feste PartnerInnen. Und das sind eben lokale Initiativen, Zentren, so Grassroots-Gruppen, die vor allen Dingen sich beschäftigen dann in ihren jeweils häufig lokalen Kontexten auch mit aktuell halt sehr viel Dialog und Verständigung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Empowerment von Frauen ist auf jeden Fall immer ein Thema, so ein fester Bereich, wo wir versuchen viel zu unterstützen. Politisches Empowerment, politische Bildung, wenn man es so nennen will, und auch so Menschenrechtsverletzungsdokumentation zum Teil machen auch ein paar Gruppen, die wir unterstützen. Sie sind aber auch viel, sie kommen eben haben so einen aktivistischen Background. Häufig kommen irgendwie aus der Weimarer der Revolution eben auch irgendwie aktiv dabei. Und deswegen sind die eigentlich auch alle so drauf, dass immer wenn irgendwas passiert irgendwo, also jetzt lass es die Gewalteskalation, also die Gewalt an der Küste oder in Sweida oder auch jetzt zuletzt dann in Aleppo in Sheikh Maksud gewesen sein, dass die dann da auch so Nothilfe machen und irgendwie gucken, was können wir da, können wir irgendwas supporten, können wir irgendwie zumindest auch mentally Leute irgendwo abholen und irgendwie denen das Gefühl geben, dass irgendwie schon alles auch besser werden wird. Oder genau, deswegen ist halt schon immer auch so, und die sind jetzt nicht so starre Akteure, wir sind so fett institutionalisiert und machen halt nur jetzt Menschenrechtsdokumentation, sondern es gibt auch einen sehr großen aktivistischen Anteil an der Arbeit. Und wir als Adopt haben ja schon unsere Aufgabe über die letzten Jahre halt sehr stark gesehen, darin eben da einfach solidarisch zu sein. Genau, und wie sieht es dann irgendwie konkret aus, wenn wir davon ausgehen, dass Teilhabe und Demokratisierung und sowas eben auch von unten passieren muss und nicht nur von oben durch einen vom Staat irgendwie eingeleiteten Prozess oder so, dann sehen wir halt diese zum Beispiel die Frauenzentren, die wir irgendwie unterstützen, halt schon auch als so eine Art so kleines Labor dafür, also ein konkreter Ort, wo für die Leute tatsächlich konkret auch schon mehr Teilhabe möglich ist. Zum Beispiel eine Partnerin, die eben in Idlib sehr lange ein Frauenzentrum betrieben hat und da auch immer wieder im Konflikt war mit HTS damals, die ja Idlib kontrolliert haben und eben jetzt die maßgeblich auch die stärkste Kraft in dieser Übergangsregierung sind, die dabei zum Beispiel zu unterstützen, dass sie, die konzentrieren sich zum Beispiel aktuell auf das Thema von Gesetzen, also das Personenstandsrecht zum Beispiel in Syrien, das ist sehr diskriminierend. Also zum Beispiel als Frau kann man Kindern nicht die Staatsbürgerschaft vererben. Mhm. Das heißt, wenn du nicht mit einem Syrer verheiratet bist, dann ist dein Kind halt nicht, hast du halt Pech gehabt. Und solche Sachen, und dass sie da gerade ziemlich viel irgendwie dran arbeiten, uns mal so Aufklärung zu betreiben und zu gucken, wie können wir uns diesbezüglich irgendwie unter uns Frauen, die in allen möglichen Regionen aktiv sind, irgendwie vernetzen, um dann irgendwie Druck auszuüben, dass auch dieses Gesetz zum Beispiel bearbeitet werden muss, weil wir jetzt natürlich schon wissen, bei der Machtelite, die wir gerade haben, ist das keine Prio und das interessiert sie wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich gibt es da auch gar kein Interesse daran, diese Sachen zu ändern. Und in Homs zum Beispiel haben wir jetzt gerade angefangen mit, wo wir auch versuchen, so ein bisschen auch eine Verschränkung zwischen Wiederaufbau und eben solchen Dialog, Aussöhnung und Teilhabesachen irgendwie aufzubauen. Da machen wir jetzt mit einer Gruppe, die heißen auch schon Civil Peace Group, also so deren Main Focus ist eben Aussöhnung und Dialog, vor allem auf der Ebene von Homs, weil da sehr viele unterschiedliche Gruppen, Bevölkerungsgruppen auf sehr engem Raum zusammenleben. Also genau, da gibt es halt Sunniten, Alawiten, es gibt viele Christen auch in Homs und im Umland gibt es auch noch so vereinzelt schiitische Dörfer. Homs ist zum Beispiel ein bisher positives Beispiel dafür, dass es auch möglich ist, dass es nicht zum Beispiel wie an der Küste eskaliert, dass es zu so krasser gegenseitiger Rache kommt. Also es gibt jeden Tag irgendwie Todesfälle, aber es ist eben nicht auf so einer gesteuerten, irgendwie groß angelegten Ebene, dass jetzt die alawitischen Viertel irgendwie komplett angegriffen werden. Und da sind sie so von Anfang an dabei, da auch mit zwischen den unterschiedlichen Akteuren und auch so ein bisschen diese neuen Sicherheitsakteure irgendwie zu vermitteln. Und die werden jetzt so einen zerstörten Park in Homs wieder aufbauen, der halt an alawitische und an sunnitische Viertel grenzt. Und es soll so ein bisschen so passieren, dass die Bewohnerinnen dieser Viertel auch dabei mitmachen und durch diese gemeinsame Erfahrung irgendwas wieder in Stand zu setzen, halt auch irgendwie dann wieder in den Dialog kommen und irgendwie so ein anderes Erlebnis haben davon, wie eine neue Erinnerung schaffen. Genau, das sind so vielleicht konkrete Beispiele.
Ja, das sind ja mega spannende und coole Projekte. Vielleicht gehen wir nochmal jetzt ein gutes Jahr zurück. Da gab es ja genau diesen Moment, dass dann plötzlich oder aus deutscher Perspektive oft relativ plötzlich das Assad-Regime gestürzt wurde und die HTS-Miliz in Syrien die Macht übernahm. Und seitdem ist, das hast du jetzt eben auch schon ja angedeutet, dass jetzt die HTS-Miliz und Ahmed al-Sharaa der Regierungspräsident ist und die Macht übernommen haben. Die Frage ist jetzt einfach, im Moment, wo das passiert ist, haben erstmal viele Leute auf den Straßen gefeiert. Es gab irgendwie diese große Euphorie. Man hat auch das Gefühl, dass viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland irgendwie erstmal sich gefreut haben. Das auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch direkt hingefahren seid und euch erstmal einfach so einen großen irgendwie Erleichterungsmoment gab. Und dann ist ja irgendwie aber auch immer mehr Verunsicherung darüber entstanden, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Also irgendwie wurde dann klar, okay, die aktuellen Machthaber waren bei Al-Qaida und zum Teil auch beim IS. Wie wird das dann eigentlich aussehen, wenn die Macht übernehmen? Wie ist der Minderheitenschutz? Das hast du jetzt eben auch schon kurz angesprochen, dass es ja einfach in Syrien viele Minderheiten gibt, die zum Teil auch ganz schön schwierige Geschichten miteinander haben. Und da stellt sich jetzt irgendwie einfach die Frage, wie seht ihr denn die Lage in Syrien jetzt aktuell und wo steht denn jetzt das Land? Und glaubt ihr auch, dass die Demokratiebewegung jetzt aktuell eine Chance hat unter dieser neuen Regierung?
Also ich glaube, vorneweg ist es immer wichtig zu sagen, und das sagen ja auch fast alle, sage ich mal, Aktivistinnen, die zum Teil ja auch große Kritik am aktuellen Status quo haben, mit denen ich so über die letzte Jahre gesprochen habe, es ist immer wichtig ist zu sagen, es ist so wichtig und so eine riesige Errungenschaft, dass Assad weg ist. Ich bin ja eine Woche nach Regimesturz dann auch hingeflogen nach Damaskus, und für uns waren die regimegehaltenen Gebiete, also jetzt genau Damaskus, Homs, also das gesamte Zentralsyrien, was ja 2018 so brutal auch zum Teil rückerobert wurde vom Regime mit der Hilfe Russlands, waren irgendwie eine krasse Blackbox auch die letzten Jahre. Also weil man mit den Leuten vor Ort keinen Kontakt mehr halten konnte, weil das Sicherheitsrisiko für die zu groß war. Das heißt, ich hatte eine vage Vorstellung davon, wie die letzten Jahre dort so gelaufen sind. Und selbst als jemand, der sich eben jetzt so viel auch mit Syrien beschäftigt im Alltag, war es für mich schon immer krass zu hören, so wie die Leute das beschrieben haben, wie die Stimmung die letzten Jahre war. Also es war tatsächlich so eine komplette Überwachung. Leute hatten nur Angst. Also Leute sind wegen WhatsApp-Nachrichten, in denen US-Dollar im Chat geschrieben wurde, ins Gefängnis gewandert, weil das natürlich auch so ein krasser Wirtschaftszweig für das Regime geworden ist, halt Leute festnehmen und die müssen sich dann mit sehr hohen Geldbeträgen rauskaufen. Also ich habe tatsächlich in Homs eine Person getroffen, der ist das so passiert. Und der wurde festgenommen, weil er über Dollar irgendwas mit sein Bruder wollte ihm aus dem Ausland Geld schicken, so zack, und musste sich dann für mehreren zweistelligen 1.000-Dollar-Betrag da rauskaufen. Und ich habe auch Leute beim ersten Besuch tatsächlich auch direkt mehrere Personen, aber eine Person war so besonders, da war ich auch so krass. Ich irgendwie, ja, man wusste es ja nicht so genau, ne, wie repressiv ist es wirklich noch. So eine Person, die 3 Monate vor Regimesturz nochmal inhaftiert worden ist, der hätte irgendeinen Behördengang machen müssen, weil er gern die Pässe von seinen Kindern verlängern wollte. Und das Regime hat damals mit bestimmten Areas, so mit Leuten, die der Opposition zugerechnet wurden, dann, das heißt Tiswir, eine Aussöhnung gemacht, dass man halt sagt, du darfst hier bleiben, aber du musst durch so einen Prozess laufen und wir müssen hier einmal ein Sicherheitsding machen und dann darfst du eigentlich auch nicht so viel bewegen. Und diese Leute sind dann halt zum Teil 3-4 Jahre in einer Straße gesessen, weil sie wussten sozusagen, von dieser Checkpoint, von diesem Chemnitz werde ich nicht gesucht. Mit denen sozusagen habe ich dieses Abkommen, sobald wie ich hier rausgehe und mich irgendein anderer Checkpoint und die ganze Damaskus-Bubble voller Checkpoints mich anhält, bin ich halt in Haft sozusagen. Und es gibt viele Leute, die sich, auch viele junge Männer gerade auch, die, weil sie Angst hatten, dass sie zum Militärdienst eingezogen wurden, wirklich ihre Straße nicht mehr verlassen haben für mehrere Jahre. Und diese Person wollte eben gerne, weil die Kinder, ne, es war ja auch dann ein Jahr davor jetzt auch sehr so, dass der einzige Ausweg war ins Ausland gehen. Der wollte eben seinen Kindern ermöglichen, dass sie ins Ausland gehen, ist deswegen zu dieser Behörde, um deren Pässe irgendwie zu erneuern. Und da hat man ihn direkt rausgezogen und der hatte wohl eine relativ nette Beamtin, die so war, du wirst jetzt hier gleich mitgenommen, gib mir mal noch deine Autoschlüssel, dann sorge ich dafür, dass wenigstens dein Auto wieder zu Hause ankommt und das nicht gleich noch mitgenommen wird sozusagen. Und der sah aus, das war krass, der sah halt aus, als wäre er 5 Jahre gefoltert worden. Also dem sein ganzer Körper war, also auch der hatte so Bilder von sich von vorher. Und nachher, also es ist, der wurde komplett entstellt körperlich. Und da war ich nochmal so krass, und das ist jetzt 3 Monate her. Also dieses Regime hat wirklich noch so extrem auch gefoltert bis zum bitteren Ende. Und das war eben auch eine Person, die jetzt dann bei diesen Gefängnisbefreiungen einfach rausgekommen ist, was ich finde ja auch so ein krasser Moment war jetzt auch in dieser, ne, als Assad gefallen ist, dass jetzt nicht als allererstes, oh, wir fahren an die Küste und rächen uns an den Alawiten oder wir fahren in den Palast und nehmen irgendwie alles mit, sondern das Erste, was die Leute gemacht haben, war in diese Gefängnisse gehen und die Gefängnisse aufmachen, weil das eben am Ende des Tages immer noch etwas sehr Politisches war, was da passiert ist in Syrien. Und der ist halt in dieser Befreiung dann rausgekommen und hat auch erzählt, die wussten da drinnen wirklich gar nichts, die haben es ja gar nicht mitbekommen und haben auch noch gehört, wie die Wärter sich darüber unterhalten haben, ob sie jetzt nochmal in die Zellen reinschießen sollen oder nicht und es dann einfach nicht mehr geschafft haben, weil es dann alles so schnell ging. Aber so, das ist halt die Situation in den Regimegebieten gewesen. Deswegen ist es so krass, dass Assad weg ist und Leute zumindest, als ich Anfang letzten Jahres da war, war das auch so die Stimmung, dass alle so waren, geil, wir können jetzt irgendwie uns hier auf den Platz setzen und einfach laut darüber reden, was uns irgendwie alles passiert ist. Also so, man hat schon das Gefühl, Leute hatten das richtig, haben es richtig genossen, dass man endlich frei sprechen kann. Da würde ich auch sagen, das hat sich weiterhin erhalten, ne? Also wenn man vor Ort ist, man kann in öffentlichen Orten eigentlich weiterhin ohne Probleme irgendwie auch über die aktuelle Situation und die Regierung und so weiter sprechen.
Wir sprechen heute mit Sophie Bischoff über die Lage in Syrien, darüber, wie sich Adopt a Revolution als Solidaritätsinitiative aus Deutschland gegründet hat, wie sie konkret PartnerInnen vor Ort unterstützen und darüber, was andere Solidaritätsbewegungen in Deutschland von ihnen lernen können. Wenn du Menschen kennst, die entweder Solidaritätsarbeit mit Demokratieinitiativen im Ausland leisten wollen oder die sich besonders für die Lage in Syrien interessieren, dann teil doch jetzt diese Folge mit ihnen. Klick dafür einfach auf den Teilen-Button in deinem Podcatcher und schick die Folge rüber. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, es ist ja schon irgendwie, ich finde, es ist krass, einfach so festzustellen, lange war so, der IS war so die große Gefahr auch für Europa. Man erinnert sich ja auch noch so vage an diese krassen Horrorvideos, wie die da Leute enthauptet haben an der Küste. Und da war ja irgendwie so klar, man muss alles daran setzen, diese Leute wieder zu besiegen letztendlich. Und jetzt auf einmal kommen die ja so ein bisschen so, ich bin ja überhaupt kein Syrien-Experte, aber man hat so den Eindruck, da haben sich jetzt so die Konstellationen verändert und es gibt jetzt zum Teil Leute, die da IS-nah oder Al-Qaida-nah gekämpft haben, die jetzt auf einmal wieder zurück sind auf der politischen Bühne, aber in ganz anderem Gewand und auf einmal jetzt auch überall empfangen werden. Die kommen, treffen sich dann mit Ursula von der Leyen und so weiter. Und das finde ich einfach so, das ist so ein bisschen so mein Eindruck, wie ich da gerade so drauf schaue. Und da fände ich total interessant, wie ihr das seht, weil ihr euch ja einfach viel mehr damit auskennt. Was sind das für Leute? Also wie kann man das irgendwie einschätzen? Und wie sehen es auch gerade eure PartnerInnen vor Ort, die eben gegen Assad gekämpft haben, wenn da jetzt ja Leute an der Macht sind, die vorher ja Al-Qaida-nah waren beispielsweise?
Ja. Also wir haben ja auch verschiedenste Partnerinnen, die quasi vorher in Idlib gearbeitet haben, das heißt unter HTS, also und HTS ist ja entstanden aus dem syrischen Ableger von Al-Qaida und haben sich da ja dann irgendwann losgesagt und zumindest nach außen kommuniziert, dass sie jetzt eben nur noch ein syrisches Projekt haben und gar nicht mehr in dem internationalen Dschihad jetzt so ein großes Interesse haben. Ja, ich meine, es gibt da auch Thesen, ne, dass es auch so in der Dschihadi-Bubble halt so einen Turn gibt, zu sagen, irgendwie bringt uns das nicht weiter. Aber da bin ich nicht die Expertin für. Am Anfang zum Beispiel hat HTS auch die Revolutionsflagge verboten und solche Sachen und waren halt sehr repressiv. Und es gab auch mal eine kurze Zeit, da haben sie versucht, so eine Sittenpolizei einzuführen und dann wurden tatsächlich irgendwie Frauen auf der Straße irgendwie, wurde geguckt, wie weit ist irgendwie die Socke von der Jeans entfernt und so. Und dann fing das irgendwie an, dass es so, sie, glaube ich, sich mehr darauf konzentriert haben, zu sagen, wir wollen hier irgendwie irgendeine Experience mit Herrschaft machen und wir wollen uns weiterentwickeln quasi und auch angefangen haben, viel so Phishing in diesem Oppositionsaktivisten-Spektrum zu machen und die zu versuchen, so ein bisschen zu sich rüberzuziehen und an sich zu binden. Und also wir haben ja im Nordwesten dann gehabt, Idlib, so ein bisschen weiter südlich, das halt komplett von HTS kontrolliert wurde und dann weiter nördlich, Afrin und auch das Umland von Aleppo wurde eben von unterschiedlichsten quasi Söldner-Factions der Söldnermilizen der Türkei kontrolliert.
auch mit einer türkischen Präsenz da drinnen. Und was Leute immer gesagt haben, die halt in Idlib waren, ja, natürlich könnten wir auch dahin gehen, also weil dann ist es sozusagen, da gibt es nicht so eine Ideologie, aber es ist halt tausendmal unsicherer, weil HTS schon immer eine relativ klare klare Struktur, Hierarchie und sehr darauf bedacht, weil dass das hier alle, also dass an dem Checkpoint nicht willkürlich irgendjemand klaut oder erschossen wird. Dieses ganze Ding, dass sie so ein Herrschaftsprojekt in Idlib haben, das hat eben immer stärker zugenommen über die letzten Jahre und auch einen Turn dahin, halt pragmatischer zu werden und gar nicht mehr so sehr irgendwie, genau, das mit der Sittenpolizei dann wieder sein zu lassen. Und man darf auch mal eine Shisha irgendwo rauchen in einem öffentlichen Raum. Aber trotzdem natürlich krasse Marginalisierung auch von Frauen, was so irgendeine Art von Teilhabe oder Macht oder so angeht. Also und das zieht sich auch bis heute durch. Also in Idlib gibt es keine Frauen, die gerade auf lokaler Ebene irgendwas zu entscheiden haben. Wir sehen ja auch Syrien oft durch so ein bisschen die Brille unserer Partnerinnen, die ja auch ihre Analyse vor Ort machen und die ja auch diese Akteure seit langem kennen. Die betrachten halt die aktuellen Machteliten quasi als ihren politischen Gegner, aber nicht den politischen Todfeind. Mhm. Das Assad-Regime war der politische Todfeind. Die sind ein politischer Gegner, gegen den man sozusagen mit seiner Arbeit und mit den Räumen, die sich dafür auch gerade geöffnet hat irgendwie und mit der Organisation untereinander irgendwie versuchen muss anzuarbeiten und eine bessere Alternative zu präsentieren. So ist ein bisschen das, wie das viele Leute sehen vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten. Und was man natürlich von ganz oben, wenn man drauf guckt, sieht, ist ja alle politischen Prozesse, die es irgendwie gab in Richtung Teilhabe oder Liberalisierung, sag ich jetzt mal, die sind halt symbolisch bisher gewesen. Also man macht eine Konferenz des nationalen Dialogs, wo eigentlich sozusagen alle Bevölkerungsteile zusammenkommen sollen über mehrere Wochen wahrscheinlich. So hat man sich das eigentlich vorgestellt und miteinander ins Gespräch kommen sollen. Wie stellen wir uns das denn jetzt alles vor? Wo soll es hingehen? In den unterschiedlichsten Bereichen. Und das hat man dann kurzfristig einberufen. So Leute haben dafür eine Einladung, die einen Tag vorher bekommen mussten, dann ganz schnell nach Damaskus fahren, dann haben sie das einen Tag gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, wir haben die nationale Dialogkonferenz gemacht, Häkchen dran und weiter geht's. Also es ist halt rein symbolisch, man will so nach außen sagen können, hier, passt auf, liebe Unterstützer im Ausland, also oder liebe Regierungen im Ausland, wir haben das doch gemacht, so und jetzt, das ist doch, wir sind doch auf dem richtigen Weg und es ist aber häufig eben nicht, überhaupt nicht substanziell irgendwie so, dass da wirklich Prozesse passieren. Und das Gleiche ist so ein bisschen in Richtung Repräsentation von zum Beispiel jetzt Minderheiten oder Frauen oder auch geografisch quasi, weil es ja schon in Syrien auch eine Tendenz zu diesem sehr zentralstaatlichen gibt und alles, was weiter in der Peripherie ist, hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf, was in Damaskus entschieden wird. Also diese Rangordnung gibt's auch, ne? Dass das eben auch eher symbolisch als irgendwie substanziell betrieben wird. Also dann setzt man halt so einen Kurden auf ein Ministeramt und eine Frau auf ein Ministeramt und kann dann halt sagen, ja, hä, wir sind doch voll divers unterwegs und hier sind doch alle Bevölkerungsgruppen repräsentiert, aber es geht eben nicht mit einer tatsächlichen Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppen einher. Es geht halt weiter mit, wer hat die militärische Macht, wer ist irgendwie eine wichtige Persönlichkeit, wer kommt aus einer wichtigen Familie und das sind halt, so wird das weiter irgendwie gemacht und das ist ja auch das, was dann Leute, mit denen wir arbeiten, halt sehr stark kritisieren. Wenn man jetzt guckt, wo geht es hin mit Syrien, dann sieht man halt, okay, das, was von oben kommt, quasi ist jetzt nicht besonders promising. Wir merken schon auch, es geht da auch viel dann bei Besetzung von Ämtern jetzt nicht unbedingt darum, dass die Person dafür wirklich am geeignetsten ist, sondern auch, dass es um Loyalität geht, ganz klar. Und die wichtigsten Ministerien zum Beispiel sind einfach fest in der Hand von Ex-HTS-Mitgliedern. Also man guckt schon, dass man das Machtzentrum fest zusammenhält. Was auf jeden Fall auch ein riesiges Problem ist in Syrien und das ist, beeinflusst tatsächlich dann auch viel so die Arbeit von Leuten, die versuchen, sich politisch zu organisieren, ist, dass halt die Sicherheitssituation extrem schlecht ist. Also, dass der Staat hat halt gar kein Gewaltmonopol. Also, selbst wenn sie gerne alle beschützen wollen würden, könnten sie das gar nicht. Also, wenn du durch Syrien fährst von Damaskus nach Homs oder ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer das irgendwie nach oben sind, dann nach Aleppo oder so, dann kommen halt irgendwie 3 Checkpoints auf diesem Weg. Das war's. Da stehen halt 2 junge Männer mit einem Gewehr. So. Und wenn da irgendwas passiert, niemand hat überhaupt die Capacities da großartig dafür zu sorgen, dass es keine Rache gibt, dass es keine Kriminalität gibt, dass Leute nicht einfach irgendwo erschossen werden. Das ist halt ein Riesenproblem, weil Leute sich dadurch natürlich dann zum Teil aus ihren Gebieten nicht raustrauen. Also meine letzte Reise war halt an die Küste wo ja auch die Massaker dann im März letzten Jahres passiert sind. Und selbst wenn Leute sozusagen so sind, hey, wir würden eigentlich voll gerne auch nochmal wieder mit anderen Leuten reden, aber wir können den Weg nicht machen. Das ist das Problem, weil wir wissen nicht, was auf dem Weg passiert. Und niemand kann uns garantieren, wer da auf dem Weg irgendwie vielleicht irgendwie uns angreift oder wer da genau an diesem Checkpoint steht. Das ist halt ein großes Problem auf jeden Fall. Und trotzdem haben sich unglaublich viele Räume geöffnet und gerade auch so auf lokaler Ebene, also von unseren Partnerinnen sind schon viele auch so aktiv in so irgendwie Workshops machen mit den Mitgliedern von den Local Councils, also den lokalen Räten, oder dann gibt's noch eine Ebene drunter, so Nachbarschaftskomitees empowern, damit tatsächlich irgendwie die dann auch die Politik, dieses geht ja dann so nach oben, okay, das ist Nachbarschaftskomitee, dann kommt der lokale Rat und die sind dann wiederum in Verbindung mit der administrativen Ebene auf so Bundeslandebene quasi und so weiter und da irgendwie zu versuchen, Einfluss zu nehmen darüber. Und es gibt schon auch an vielen Stellen Leute, die, wo man auch merkt, so die wollen wirklich was Gutes tun. So, also ein Beispiel, was mir so von meiner Reise im Kopf geblieben ist, war, dass wir in Damaskus den neuen Leiter der Schulbehörde für das Umland von Damaskus getroffen haben. Und es ist, und du kannst, und schon allein in Syrien sich vorzustellen, du läufst halt in dieses Büro, du kannst einfach in das Büro reinlaufen und mit dem dich unterhalten und der ist irgendwie nett und hat irgendwie auch Lust darauf, dass du irgendwie dich mit ihm unterhältst, will auch von dir was hören und so. Und das ist zum Beispiel dann so ein Mann, der im Nordwesten dann sehr lange so eine Art inklusive Schule mit wirklich irgendwie progressiven Lernmethoden oder so betrieben hat. Und der war auch lange im Zwist mit HTS dort vor Ort. Und den haben sie halt trotzdem auf diesen Posten berufen. Und dann merkst, und du gehst halt da rein und du merkst halt, der will halt was verbessern. Der will wirklich die Situation irgendwie besser machen. Und das gibt es natürlich auch sehr viel.
Ja, krass, klingt nach einem sehr gemischten Bild irgendwie aus einfach einer super schlimmen Situation, aus der das Land kommt unter Assad und jetzt irgendwie halt schon vielen Verbesserungen, aber natürlich irgendwie trotzdem auch vielen Problemen. Ich habe in der Vorbereitung auch natürlich noch andere Podcasts gehört zu Syrien und da meinte auch eine Journalistin, dass manchmal in Syrien jetzt auch so Maßstäbe angelegt werden, wie eine Demokratie hier ist und dass man aber dabei, dass das auch mal so ein bisschen crazy ist, weil man halt ja nicht berücksichtigt, wie lange Wege Demokratien im Westen gegangen sind, bis es Frauenwahlrecht überhaupt gab oder bis Minderheiten beteiligt wurden oder so. Das fand ich auch nochmal einen ganz guten Blick darauf, dass so ein Prozess vielleicht auch einfach Zeit braucht. Und eine Sache, die er ja auch braucht, die du jetzt gerade schon genannt hast, ist Sicherheit und Infrastruktur, die funktionieren kann. Ja, auch allein, um überhaupt wählen zu können, muss es ja irgendeine basale Infrastruktur und auch Sicherheitsinfrastruktur geben, damit sowas überhaupt passieren kann. Und du warst ja jetzt schon öfter vor Ort. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie man sich das jetzt gerade so eigentlich vorstellen kann, wie das Land so funktioniert oder halt auch nicht funktioniert.
Ich gehe nochmal ganz kurz zu dem Thema davor, weil mir da auch noch sowas einfällt, wo ich immer in so einem deutschen Diskurs auch manchmal so war, ja, weiß jetzt auch nicht, Leute. Also diese ganze Wahlthematik, wo ja dann viel hier auch gesagt wurde, das sind keine Wahlen, das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie alles total unfrei und Ernennungen und da wird nur das eigene Klientel irgendwie jetzt ernannt, damit die dann irgendwie, das ist alles Fake. Und ich, ja, sozusagen auch Leute vor Ort kennen, die sich auch schon seit langem auch mit so rechtlichen Fragen und so auseinandersetzen, dass da deren Meinung eben auch, also, oder wo man sich erstmal klar machen muss, das war auch so eine Deadlock-Situation, weil in Syrien das Wahlgesetz soll angepasst werden, weil sie das eben nicht mehr so haben wollen wie unter Assad. Und bevor du ein Wahlgesetz hast, kannst du halt nicht wählen. Und wer soll das Wahlgesetz machen? Das soll das Parlament machen. Und sozusagen, um das Wahlgesetz zu haben, brauchst du ein Parlament und so. Und das ist eigentlich ein relativ, das Modell, was sie dann hatten, zu sagen, also es gibt Komitees, die ernennen andere Komitees und die, aus denen wiederum setzt sich das dann zusammen und dann werden da drin irgendwie Leute ausgewählt von den Mitgliedern. Gibt es schon auch Leute, die sagen, das ist ein relativ gängiger Prozess für so ein Transitionsland. Das ist eigentlich normal, dass man das auch so oder in einer ähnlichen Form dann erstmal in Hand hat, bevor man die entsprechende, genau, juristische Infrastruktur hat, um tatsächlich wählen zu lassen. Plus, in Syrien gibt es halt überhaupt gar keine Statistiken über Bevölkerung. Dadurch, dass so viele Fluchtbewegungen hin und her gab und das brauchst du halt eigentlich. Und auch niemand weiß, wer wohnt wo. Also wie willst du wählen, wenn die Leute komplett verstreut sind und du auch nicht weißt, wie viele sind denn jetzt prozentual in welchem Gouvernement und so. Und da fand ich es auch manchmal so ein bisschen verzerrt, also diesen krassen Anspruch zu haben von, es soll jetzt sofort freie, irgendwie tolle, super durchgeführte freie Wahlen geben. Erst dann, okay, Step by Step vielleicht. Aber trotzdem war das System leider extrem anfällig für quasi, dass Leute, die mit einer starken Lobby da sich natürlich irgendwie gut reinspielen konnten und das auch gemacht haben. Also mehrere Leute, die ich kenne, die gerne ins Parlament gekommen wären, haben das dann am Ende nicht geschafft, weil da andere Akteure einfach zu viel im Hintergrund schon genetzwerkt hatten. Genau, aber wie sieht es infrastrukturell in Syrien aus? Extrem schlecht. Und zwar in allen Teilen des Landes aus unterschiedlichen Gründen. Also man hat halt diese komplett zerstörten Orte, wo man kilometerweit zum Teil durch so Geisterstädte, wo nur so Häusergerippe halt stehen, irgendwie fährt, die halt komplett sowohl ausbombardiert wurden, dann bei den, als man sozusagen 2018 angefangen hat zu sagen, so jetzt reicht's uns. Wir bombardieren da jetzt einfach hart rein mit Hilfe Russlands und dann werden die Leute schon gehen. Und dann haben wir es halt einfach wieder eingenommen. Wo aber zusätzlich danach dann auch noch halt krass geplündert wurde. Also diese Orte stehen halt wirklich vor der Voraussetzung, dass da gar nichts mehr ist. Also da hat dann halt das Regime auch so ein Business betrieben, dass da bestimmte Stakeholder, sag ich jetzt mal, die wurden dann irgendwie immer so 5 Stunden, habt ihr jetzt Zeit, um da reinzugehen und ihr könnt da alles rausholen, was ihr rausholen wollt, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Und das heißt, die haben da halt auch komplett, und dann aber auch noch mit so einer Bußhaftigkeit obendrauf. Also es gibt Orte, wo man quasi dann auch die gesamte Infrastruktur für Kanalisation und so abgetragen hat. Also alles, was aus Metall ist und so. Und dann aber das auch alles noch zuzementiert hat. Das heißt, die Leute können jetzt gar nicht so schnell zurück, weil es tatsächlich gar nichts mehr gibt. Also es steht wirklich nur noch, der Beton steht noch. Und das war's. Genau, das ist so der extremste Fall. Aber auch in den Regimegebieten ist halt einfach Korruption gewesen, Misswirtschaft. Da hat es einfach, sieht tatsächlich genauso aus noch wie 2011, als ich das letzte Mal da war. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Und Leute haben halt zum Beispiel super wenig Strom jetzt auch die ganze Zeit gehabt. Und weiß ich nicht, aus Krankenhäusern hat ein so von Ärzten, ich meine, befreundete Ärzte getroffen, die meinten, sie sind irgendwie ins Krankenhaus in Homs, war das, glaube ich, gegangen, um so zu evaluieren, wie ist denn die Situation. Und da war auf jeden Fall genau der Nachtbus für die Krankenpflegepersonal, da schon seit Jahren der Diesel nicht mehr finanziert wurde und deswegen die Kranken, es einfach nachts keine Krankenschwestern gibt, weil die dann wiederum aber nicht einfach nachts alleine irgendwie durch die Gegend fahren wollten. Und dass man Spritzen irgendwie mehrfach verwendet, total normal, aber auch nicht desinfiziert mit Desinfektionsmittel, sondern mit Alkohol. Also so die Situation auch solcher Infrastruktur ist extrem schlecht. Und eigentlich nur, wenn du Geld hast in Syrien, bist du irgendwie gut durchgekommen, weil dann gibt's halt eine Privatklinik, wo du hingehen kannst. Und im Nordosten wiederum hat man halt dieses ganze Thema mit der Türkei, dass sie halt ja die Wasserzufuhr quasi beschränkt, also das Wasser, dem Nordosten das Wasser abgestellt hat als Druckmittel und ja auch in der letzten größeren militärischen Offensive halt extrem viel Infrastruktur zerstört hat, halt zum Beispiel in Sachen Elektrizität, also die größte Elektrizitätswerk dann in der Region einfach wegbombardiert hat. Genau, also das ist so, die Lebenssituation ist extrem schlecht vor Ort und ist auch ein großes Thema und auch halt so Arbeit. Wie geht's da jetzt weiter? Werden irgendwie Jobs geschaffen? Wird irgendwie eine Art von Industrie wieder aufgebaut, die ja auch größtenteils zerstört wurde, einfach im Krieg?
Ja, von was für Geld kann überhaupt so Wiederaufbau passieren?
Genau. Es ist bis jetzt, wenn das hat natürlich unterschiedliche Gründe, aber ich glaube, bisher ist wirklich auch nicht besonders viel Geld geflossen von den Seiten, wo man hoffte, da würde Geld fließen. Aber ich glaube, das letzte, was ich jetzt mal gehört habe, ist, dass Saudi-Arabien jetzt auf jeden Fall angekündigt hat, dass sie zum Beispiel in den Flughafen in Aleppo investieren werden und so. Aber das ist natürlich auch alles, das ist so ein Riesen, ich bin leider keine Expertin für so Wirtschaftsfragen, aber das ist natürlich ein super spannendes Thema. Auch wie geht das weiter, weil man unterstellt, jetzt HTS, so wie sie es in Idlib gemacht haben, sind sie halt einfach super liberal und sind so Hauptsache, die Straßen sind irgendwie geil gebaut und allen geht's und wir haben, also ich meine, die haben wirklich auch Sachen gemacht, ne? Also die haben so ein, zum Beispiel so ein Müllsystem, das so nach unterirdisch geht und so. Aber das ist so ein bisschen dieses, ja, genau, wir können auch konservativ sein, solange wie hier halt alles geordnet läuft und irgendwie es allen gut geht. Dann brauchen wir doch gar nicht so demokratisch sein und auch, dann brauchen wir doch gar keine progressiven Werte. Das ist halt ihr, so ein bisschen, das ist ihr Modell, was es ja auch in anderen Ländern gibt. Und da gibt es natürlich auch die Angst, dass da wenig Mitsprache erfolgen wird. Aber, und ich meine, es ist einfach der große Vorteil von Syrien. Es gibt einfach diese krasse Erfahrung in der Revolution und es gibt wirklich auch eine ziemlich starke Zivilgesellschaft, sowohl vor Ort als auch in der Diaspora, die sich schon auch organisieren und eben schon auch extrem viel Wissen und Expertise haben Und zum Beispiel bei Wiederaufbau jetzt so, dann gab es irgendwie in Homs, da sollte irgendwie dann so ein Projekt umgesetzt werden, was irgendwie gar nicht berücksichtigt hat, was die Anwohnerinnen von diesem zerstörten Stadtviertel gerne wollen. Und die sind dann halt protestieren gegangen und dann wurde es auch erstmal wieder zurückgezogen. Also so eine Art von Organisation findet dann schon auch statt vor Ort, ja.
Du hörst den Was-Tun-Podcast. Inken und ich senden einmal im Monat werbefrei und für alle. Das ist nur dank unserer Fördermitglieder möglich, die uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann kannst du das ganz einfach mit ein paar Klicks auf den Link in den Shownotes ändern. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ein Grund, warum sich auch viele Linke für Syrien interessieren, ist natürlich auch die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien. Rojava, das ist ja für viele Linke ja auch so ein Ort der Utopie, vielleicht neben den Zapatista in Mexiko so eigentlich so der letzte Ort für so richtige Systemalternativen, den man so international auch viel mitbekommt. Und ja, da gab es ja jetzt auch eine sehr unübersichtliche Nachrichtenlage. Also es wurde immer wieder davon berichtet, dass Rojava angegriffen wurde von der syrischen Armee, also den neuen Machthabern. Dann gab es Verhandlungen, die scheiterten wieder. Jetzt gerade scheint es so, als wenn es irgendwie so eine ganz okaye Kompromisslösung gibt, von der noch niemand so richtig weiß, was davon genau zu halten ist. Kannst du da vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, wie jetzt dieses Projekt Rojava und auch der demokratische Konföderalismus jetzt im Verhältnis steht zu diesem neuen Syrien?
Also vorneweg würde ich sagen, dass natürlich diese ganze Situation mit dem Nordosten, also welche Art von Einigung wird man treffen und werden beide Seiten es schaffen, sich irgendwas zu einigen, auch so die größte Anspannung, glaube ich, des letzten Jahres war für viele Leute vor Ort natürlich vor allen Dingen auch, weil es schon eben Angst gab, dass sie es nicht schaffen, sich politisch zu einigen und dass es am Ende dazu kommen wird, dass das militärisch ausgetragen wird und ja jetzt genau im Januar eben das kurz so aussah, als würde das auch passieren, als würde es jetzt eben zu diesen großen Kämpfen kommen. Und insofern wir als auch die Menschen, die wir vor Ort kennen, auf beiden Seiten erstmal extrem froh sind, dass das nicht passiert ist, also dass es jetzt doch noch so kurz vor knapp scharf abgebogen wurde und eben nicht eskaliert ist, weil das wäre wirklich, glaube ich, ein Horrorszenario dazwischen, ja, geworden mit sehr, sehr viel Leid und Tod. Und ich glaube, als Adopt, genau, haben wir immer gesagt, es muss irgendwie eine diplomatische Lösung geben. Und vor allen Dingen ist es auch eine Verantwortung zum Beispiel der Bundesregierung, auf die Übergangsregierung in Damaskus einzuwirken, dass sie eben das diplomatisch lösen und nicht versuchen, mit so einer Politik von Stärke und militärischer Dominanz irgendwie versuchen, das jetzt zu erzwingen. Und ein Stück weit haben sie es natürlich jetzt getan. Genau, und einer der Hauptstreitpunkte dann des letzten Jahres und wo die Verhandlungen auch gestockt sind, war eben die Frage, wie sollen die SDF, also die Syrian Democratic Forces, eben dass der militärische Arm der Selbstverwaltung, der dann auch eben maßgeblich dann mit den Amerikanern sich koordiniert hat, auch im Kampf gegen den IS, wie sollen die jetzt eingegliedert werden in die neue syrische Armee, die es ja noch nicht so richtig gibt, weil bisher ist ja auch auf der anderen Seite nicht jetzt eine syrische Armee, sondern eben ein Zusammenschluss von verschiedenen Milizen, die vorher auf Oppositionsseiten oder eben auch so ein bisschen für sich selbst einfach für ihren eigenen Interessen und Vorteil und whatever und eigene Macht gekämpft haben. Und diese Frage, da ging es eben darum, gehen Sie als Einzelperson rein oder gehen Sie als sozusagen Gesamtgruppe, als Division und bleiben dann auch in dieser Division und jetzt zum Beispiel kurdische Personen müssen jetzt nicht in irgendeine andere Division gehen. Und das war eben die Forderung der Kurden. Sie wollten halt gerne als Gruppe so bleiben, wie sie sind. Und die Regierung hat dann zum Schluss jetzt sehr klar gesagt, nee, das wird nicht passieren. Ihr geht als Einzelkämpfer rein und wir gucken uns auch jede Person einzeln an. Und jetzt am Ende ist die Einigung dann eben jetzt doch erstmal so gelaufen, dass sie da als Einzeldivision in El Hasakel, was halt der große Teil von Nordosten ist, ne, also was jetzt passiert ist, ist, die Regierung, in Anführungszeichen, die Übergangsregierung hat da Militär aufgefahren und hat gesagt, wenn ihr nicht bald zustimmt und zu dem, was wir euch jetzt als letztes angeboten haben, dann müssen wir das wohl hier militärisch klären, woraufhin als ersten Schritt die Selbstverwaltung im Nordosten erstmal dann auch die Gebiete, die eigentlich hauptsächlich arabisch sind, abgegeben hat, also Raqqa und Dirisur,
die sind jetzt auch von diesen Verhandlungen da nicht weiter betroffen, weil die haben sofort gesagt, okay, wir considern uns jetzt als Teil von den Damaskus geregelten Angelegenheiten. Und genau, und jetzt, El-Hasaka ist halt eben der Teil, der übrig bleibt, also das eine Gouvernorat, was eben hauptsächlich, also mehrheitlich kurdisch ist. Und da dieses Gouvernorat darf jetzt quasi als Division in die Armee gehen und die bleiben als erstmal so. Und dann geht es natürlich um die große Frage, inwiefern werden Rechte von Kurdinnen in der zukünftigen Verfassung verankert. Weil wir ja bisher nur eine Verfassungserklärung haben und die lief nicht so gut. Da hat man eben es nicht geschafft, hinreichend irgendwie zu signalisieren, wir haben wirklich vor, das hier irgendwie inklusiv zu gestalten. Die andere Seite verweist dann darauf zu sagen, ja, wir konnten das ja jetzt gar nicht als so ein der Präsident darf das ja nicht alleine entscheiden, das muss am Ende jetzt das Parlament dann ausarbeiten und dann können wir ja gucken, was dabei rauskommt. Ob wir dann zum Beispiel das Syrian, also ob es dann die Syrische Arabische Republik bleibt, was ja noch im Namen ist und was man ja auch einfach mal wegstreichen könnte und ob es dann eben die Syrische Republik wird oder nicht, aber das, genau, das sind jetzt alles Prozesse, die dann anstehen.
Dazu habe ich noch zwei Nachfragen und zwar die kurdische Selbstverwaltung da in Nordsyrien, die steht ja nicht nur für einfach die Selbstverwaltung der KurdInnen, sondern eben, sie steht ja auch politisch für so eine Art Utopie, den demokratischen Konföderalismus. Muss man jetzt davon ausgehen, dass das alles eigentlich sowieso mehr oder weniger passé ist? Also dieses politische Gegenmodell, die Gesellschaft, die sich auch ja ein Stück weit auch antipatriarchal strukturiert und versucht, irgendwie so ein Gegenmodell zum Kapitalismus zu leben. Ist das jetzt irgendwie auch noch Teil dieser Transition oder wie schaust du darauf? Und die zweite Frage, was ich mich noch gefragt habe, als du das jetzt erzählt hast, dass jetzt im letzten Jahr vor allem auch viel verhandelt wurde über diese Frage, wie die kurdischen Kämpferinnen eingegliedert werden in die neu entstehende syrische Armee, dass ich es mir schon irgendwie absurd vorstelle, weil das sind ja Leute, die haben die letzten Jahre die ganze Zeit halt gegen die Dschihadisten gekämpft und auch gerade in Raqqa, das waren ja so, ist ja so eine von den Städten, die total ja umkämpft war, wo eigentlich die Frontlinie auch lange, glaube ich, verlief zwischen Kurden und IS. Und wenn die jetzt auf einmal in einer Division kämpfen sollen oder Seite an Seite mit ehemaligen ja IS/HTS-Milizen, irgendwie kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wie blickst du da drauf? Also einerseits auf diese Frage demokratischer Konföderalismus, Alternativen zum Kapitalismus in Nordsyrien, aber auch so diese ganz pragmatische Frage von, was bedeutet es jetzt, diese zwei Gruppen irgendwie dann in eine Armee zu überführen?
Also als ADOPT saßen wir ja immer in Bezug auf die sozusagen das Thema Rojava und Nordostsyrien als irgendwie Utopie und irgendwie demokratisches Experiment so ein bisschen zwischen den Stühlen, glaube ich. Erstens, weil unsere These auch schon immer war zu sagen, hey Leute, und auch so ein bisschen, erstens, da ist viel Projektion dabei. Natürlich so, es ist eben eine Utopie und die ist vielleicht vor Ort gar nicht mal so immer dann in die Realität umgesetzt, wie man es sich wünschen würde. Also weil sozusagen ganz rein theoretisch ist es natürlich ein Top-Modell und auch so ein bisschen, wo wir uns immer gegen gewehrt haben oder wo wir auch gerne darauf hingewiesen haben, zu sagen, hey, wir können nicht einfach so tun, als wäre der Nordosten Syriens nicht in Syrien. Das wird auch irgendwann backfeiern und genau das ist ja das, was gerade passiert. So, ne? Am Ende des Tages, so, der Nordosten war schon immer oder auch Rojava oder war immer abhängig davon, was passiert im Rest des Landes. Und es gibt aber eine gewisse Tendenz auch in der deutschen Linken so zu tun, als läge Rojava nicht in Syrien, man müsste sich mit dem Rest gar nicht auseinandersetzen. Es gab auch lange Jahre dann die These, hey, Assad lässt den Nordosten bis zum Ende übrig. Aber der Nordosten kann vielleicht nur gerade noch existieren, weil es noch andere Exklave im Nordwesten gibt und bis sie damit fertig, aber dann wird es auch kommen. Gerade das Thema Frauen und Beteiligung und irgendwie Teilhabe, das ist, könnte mega das gute Vorbild sein. Könnte super was sein, woran man sich auch jetzt orientiert. Aber was unsere Erfahrung ist, ist, dass irgendwie einfach die Selbstverwaltung daran gescheitert ist, das irgendwie an den Rest des Landes gut zu verkaufen. Wenn man in Syrien fährt, und das zieht sich wirklich, weil mich das auch interessiert hat, ich habe das Leute vor Ort gefragt, ne, so, hey, ach so, was weiß ich, irgendwelche Linken in Damaskus, irgendwelche progressiven Leute an der Küste, ist das was, worauf ihr euch irgendwie bezieht? Also habt ihr euch damit mal beschäftigt oder könnte das irgendwas sein, was irgendwie für euch relevant sein kann? Vielleicht, wo man sich jetzt auch dran orientiert, was man dann für Forderungen stellt, wie man das neu aufbauen will, ist so gar nicht relevant. bei niemandem. Das ist halt schon echt krass.
Aber was sagen die dann? Einfach kennen wir nicht, interessiert uns nicht, oder?
Nö, das ist für uns kein Modell, weil das ist ja auch überhaupt nicht demokratisch. Insofern will ich halt immer sagen, irgendwie sind sie halt schon auch internally gescheitert. Also natürlich gab es jetzt diesen großen Druck von außen, aber es gab eben auch das Problem von innen, dass Leute das, und ja auch in den arabischen Gebieten, Leute das schon ab einem bestimmten Punkt eher als Besatzung wahrgenommen haben, als dass sie wirklich irgendwie das Gefühl hatten, wir gehören hier gleichberechtigt dazu. Und gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich, also Leute, die ich aus Raqqa kenne und mit denen ich auch, ich hatte ja einfach das Privilege jetzt, auch durch das ganze Land zu fahren. Es war tatsächlich einfach überall. Und wir jetzt mit Leuten in Raqqa geredet haben und waren dann zum Teil auch so Aktivistinnen, die auch durchaus mal schlechte Erfahrungen mit der Selbstverwaltung gemacht haben und irgendwie auch mal inhaftiert wurden und so. Die sind aber trotzdem so, wir sind den Kurden natürlich mega dankbar dafür, dass die den IS irgendwie hier bekämpft haben und dafür gesorgt haben, dass der IS weg ist. Und wir wollen auch, es geht jetzt gar nicht darum, dass sie sofort irgendwie alles gestürzt wird. Und aber wir wollen perspektivisch halt gerne etwas Demokratischeres. Oder wir sehen nicht, dass wir tatsächlich unter der Selbstverwaltung tatsächlich wirklich uns die Freiheit gegeben wird, irgendwie uns selbstbestimmt irgendwie zu regieren. Das war schon so der Tenor. Und es ist aber trotzdem komplex. Ne? Es ist nicht so, nicht alle Leute hassen jetzt die Selbstverwaltung. Es gibt schon ja auch Dinge, die sind gut gelaufen. Und dann gibt es halt aber auch andere Dinge, wo Leute durchaus, glaube ich, auch berechtigte Kritik dran haben. Ach so, aber ein Punkt, den finde ich, das ist so ein bisschen das, was jetzt natürlich schade ist. Und das wiederum haben einige Leute so gesehen, die gar nicht jetzt jemals im Nordosten gewesen sind, dass man sehr viele Hoffnungen daran gesetzt hat, dass die Selbstverwaltung und der Nordosten eben so stark sind, so gut organisiert, auch militärisch stark, dass sie eben das Gegengewicht sein können zur Regierung und bei der Regierung die progressiven Forderungen durchsetzen werden. Mhm. Das sieht man schon, dass man so ist, eigentlich gut, dass sie da sind, weil, also auch wenn wir jetzt nicht mit allem übereinstimmen, aber wir sehen, dass sie die einzigen sind, die die Leverage überhaupt haben, um sowas durchsetzen zu können. Und da gibt es, glaube ich, jetzt ja auch einfach so eine bisschen, jetzt besteht die Angst, okay, ihre Rolle wird reduziert darauf, dass sie jetzt was für Kurdinnen durchsetzen, aber vorher gab es die Hoffnung, sie werden gute Dinge rausholen für die Gesamtbevölkerung mit halt zum Beispiel in der Frage von Frauen, wie sieht es da rechtlich aus und mit Beteiligung aus und so. Und das ist natürlich, jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt sind sie wirklich nur noch ein Hassacke und man wird es so reduzieren auf, ihr seid halt die Kurdenvertretung. Mhm. Vielleicht noch so eine kleine Anekdote, die ich da erzählen kann. Also wir haben, weil wir schon sehr früh das Gefühl hatten, so eine der größten Brüche ist halt zwischen dem Nordosten und dem Nordwesten. Also, und du hast ja diese Situation, dass so lange Leute überhaupt nicht direkt im Kontakt sein konnten. Und direkt nach Regimestürz sind ja super viele Leute sofort rumgefahren und haben sich mit allen möglichen Leuten getroffen. Aber mit dem Nordosten gab es ein bisschen größere Hemmschwelle, weil da auch Leute zum Teil Angst hatten, dass wenn sie da reingehen, sie verhaftet werden. Weil ihnen vorgeworfen wird, dass sie vielleicht irgendwie es gibt ja da auch Sicherheitsbedenken, gab es immer auf der Selbstverwaltungsseite, ne, weil man nicht von der Türkei ausspioniert werden wollte. Und da haben wir dann so gesagt, das sehen wir schon irgendwie als unsere Rolle, weil wir haben halt so auch Partnerinnen schon ganz, ganz lange im Nordosten und eben Partnerinnen im Nordwesten. Und wir sehen es eigentlich perspektivisch als unsere Rolle, die mal zusammenzubringen und vielleicht Leute auch einfach mal den Nordosten mitzunehmen oder so wie so eine Art politischen Ausflugsbus vollzupacken. Und dann sollen sie da halt mal hinfahren, sich das mal angucken, wie sie es so finden. Also genau aus diesem Grund von, sie haben gar keine Vorstellung davon und es gibt eigentlich auch sehr viel Unwissen und dann auch so ein Desinteresse. Und dann haben wir so einen Testballon gemacht und sind halt mit einer Partnerin, die in Idlib das Frauenzentrum betrieben hatte, die haben wir dann mitgenommen und sind halt alle zusammen da hochgefahren. Und das war irgendwie ganz schön krass, weil man dann doch irgendwie gemerkt hat, wow, also es gibt wirklich so krasse Vorteile auf beiden Seiten. Also sie wurde eigentlich nur als HTS angesprochen. Also Leute waren dann auch immer so, du hast in Idlib ein Frauenzentrum betrieben? Ist das überhaupt möglich gewesen? Da sind doch die Islamisten, die haben doch irgendwie müssten die doch alles unterdrückt haben. Und dann, sie muss dann immer erst erklären, ich bin ja auch gegen die gewesen die ganze Zeit. So, ich war ja an der Forefront, aber wir sind jetzt nicht alle Islamisten, bloß weil wir dummerweise nach Idlib vertrieben wurden damals. Also sie kommt halt eigentlich auch gar nicht von daher, sondern gehört halt zu den vielen Leuten, die internally displaced sind. Genau, und auf der anderen Seite natürlich trotzdem dann auch zero Empathie. Ich weiß noch, ein Treffen gipfelte dann mal da drinnen, dass dann sich so gebettet wurde, wer jetzt schlimmer ist, Russland oder die Türkei und wer jetzt mehr wo gelitten hat. Also dieses gibt halt eine krasse Konkurrenz zwischen Opfernarrativen. Also wer hat mehr gelitten? Das ist Leuten total wichtig, im zu sagen, so nein, ich habe mehr gelitten. So und nee, ihr habt weniger. Bei uns war es am allerschlimmsten. Das ist schon ziemlich krass gesellschaftlich da. Und sie ist dann eigentlich so ein bisschen mit uns zurückgefahren und war so ein bisschen pisst. Und wir waren auch so, vielleicht müssen wir nochmal überlegen, wie wir das gestalten können, damit das nicht mehr Schaden anrichtet, als dass es sozusagen hilft. Das war so der letzte Stand. Und dann aber jetzt, als es losging im Nordosten, war das die Person, die sozusagen sich bei mir gemeldet hat und so war, hey, ich habe versucht, Sausan und irgendwie Rinder zu schreiben, aber die melden sich gar nicht zurück. Also es sind dann Leute, die wir dann im Nordosten getroffen hatten. Und geht's denen irgendwie gut? Ich würde voll gerne mal bei denen einchecken. Und wenn sie irgendwas brauchen, sollen sie sich melden. So, dass dann waren wir so, aha. Es hat doch was gebracht. Es hat was gebracht. Aber es ist eben ein frustrierender Prozess. Und da sehe ich halt schon, das ist ja auch die Aufgabe, glaube ich, in der nächsten Zeit für, ich meine, wir sind ja nicht diejenigen, die irgendwas politisch entscheiden werden, aber so ein bisschen vielleicht einen Beitrag zu leisten dazu, dass es zumindest auf so einer Ebene irgendwie wieder mehr Verständigung gibt und halt man so ein bisschen guckt, dass dieser krasse Hass irgendwie mal so ein bisschen runtergeht und man irgendwie anfängt, sich besser zu vernetzen untereinander und auch zu gucken. Zum Beispiel, ich finde es super wichtig, dass irgendwie Frauenorganisationen jetzt aus dem Rest des Landes sich auch mit Frauenorganisationen aus dem Nordosten vernetzen, weil die halt einfach eine krasse Erfahrung und Expertise haben und schon viel weiter irgendwo vorgedrungen sind, weil sie so günstige Bedingungen hatten als andere und dann voneinander profitieren und irgendwie eine gemeinsame Vision entwickeln, wie es jetzt irgendwie weitergehen soll.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Bevor es mit dem Interview weitergeht, habe ich noch eine kurze Bitte an dich. Inken und ich sehen jeden Monat, wie die Was-Tun-Community wächst und wie immer mehr Menschen unseren Podcast hören. Damit Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast unseren Podcast noch mehr Menschen anzeigen, sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns eine Bewertung dalasst. Das könnt ihr ganz einfach mit ein paar Klicks in der App eures Vertrauens erledigen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Also schon, wenn du so erzählst, dann merkt man nochmal auch so richtig, wie viele Aufgaben es da eigentlich irgendwie gerade gibt. Also in so einem Land das gleichzeitig aufzubauen, irgendwie demokratische Strukturen zu schaffen, aber irgendwie halt diesen ganzen Aushöhlungsprozess auch anzustoßen, bei dem es ja wirklich sich so anhört, dass der einfach durch die gesamte Gesellschaft läuft und da halt nicht nur irgendwie Einzelne von betroffen sind, die inhaftiert wurden oder so, sondern halt wirklich alle kennen jemanden, denen es irgendwie schlecht ging, alle Leute haben irgendwie gelitten und dafür dann gerade so Raum zu schaffen und so, das stelle ich mir echt irgendwie super herausfordernd vor, in einer Situation, wo ja gleichzeitig auch noch mega viel zu tun ist irgendwie. Du hast jetzt schon verschiedentlich auch die Arbeit von Adopt so ein bisschen erzählt, am Anfang von der Gründung und was da eigentlich die Idee war und aber auch darüber, wie ihr jetzt gerade auch noch Organisationen vor Ort unterstützt, auch was das für Organisationen sind. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und das beschäftigt ja Linke immer wieder auch, solidarisch zu sein mit Revolutionsbewegungen in anderen Ländern. Was würdest du denn sagen, was sind denn jetzt aus den letzten 10, 12 Jahren eure größten Learnings oder was könntest du da weitergeben?
Größte Learnings. Also erstmal gerade auch in einem Kontext, glaube ich, wo sich sowas irgendwie lange, lange hinzieht und dann natürlich irgendwie auch immer wieder so ein bisschen in Vergessenheit gerät, glaube ich. Es gibt ja dann immer nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, ne, in der man überhaupt drauf guckt. Ist es total wichtig, eben Zugang zu einerseits tatsächlich finanzieller Unterstützung zu haben für Leute. Also es gibt sehr viele von unseren Partnerinnen, glaube ich, die eventuell auch sonst aus dem Land rausgegangen wären, wenn sie nicht die Perspektive gehabt hätten zu sagen, es gibt irgendwie Adopt und die lassen mich auch so arbeiten, wie ich es für sinnvoll halte und ich muss mich nicht in irgendwelchen crazy American NGO-Settings irgendwie, wo es dann nur noch um humanitäre Hilfe geht oder so, irgendwie anstellen lassen, um hier zu überleben und habe dann keine Zeit mehr für die gesellschaftliche Arbeit, die ich eigentlich machen will. Und wir arbeiten ja mit Spenden sehr, sehr viel und haben halt einfach die Flexibilität halt Leute auch durch die verschiedensten Zustände, die sie da immer wieder haben, auch weiter solidarisch zu begleiten und auch zu sagen, die Leute, die wir unterstützt haben, sind irgendwie ja zum Teil dann auch in diesen Belagerungen gewesen, dann hat sich die Arbeit verändert und dann wurden sie zum Teil vertrieben und mussten dann überlegen, gehe ich raus, mache ich weiter, haben dann weitergemacht. Aber auch jetzt manchmal merke ich so, klar, dann gibt es irgendwie mal Momente, wo wir eigentlich abgesprochen hatten, dass das dann und dann passiert. Und so hatten wir auch dann Gelder verplant und wo wir dann merken, irgendwie schafft sie das gerade nicht. Also es ist, glaube ich, gerade einfach zu viel. Und wo du ja in einem normalen so NGO-Kontext hast du ja diese Freiheit überhaupt nicht. Du musst ja immer nur liefern und dann muss es schon den Projektbericht geben. Und was ja in den letzten Jahren in Syrien auch sehr krass war, war, dass es immer so jedes Jahr ungefähr so ein Fokusthema gab. Dann haben halt alle irgendwie Medienarbeit unterstützt und irgendwelche Radiostationen aufgebaut. Und das nächste, zwei Jahre später, war das keinen mehr interessiert. Und dann hat man irgendwie Frauenarbeit gemacht und diese Radiostation hat halt keine Finanzierung mehr. Also auch dieses Leute langfristig und Strukturen langfristig unterstützen. Also nicht nur, dass die da irgendeinen Output haben, sondern dass die Leute weiter sozusagen arbeiten können, auch aber auch in Ruhe arbeiten können, auch irgendwie diese Community auch aufbauen können vor Ort, die dann auch Bestand hat und auf die man dann immer wieder auch aufbauen kann. Das ist einfach super wichtig. Und natürlich durch uns ja auch irgendwie einen Zugang nach außen. Also was wir jetzt natürlich auch viel machen, ist, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, also man kann in Syrien alles machen. Es ist alles prekär, es ist alles wichtig, es geht allen schlecht. So, es gibt einfach 1000 Baustellen und wir sind natürlich dann irgendwie vielleicht jetzt auch manchmal dann so ein Bindeglied zu gucken, hey, können wir irgendwie Leute dabei unterstützen, dass sie irgendwie nochmal Gelder von irgendwo anders her bekommen und das könnten sie gar nicht selber bewältigen als so kleine Gruppe, dann so eine Abrechnung, so eine richtige crazy, komplexe GIZ-Abrechnung oder so zu machen. Aber sie wollen ja jetzt mitmachen, sie wollen das aufbauen, sie wollen sich beteiligen, sie wollen auch wichtige und glaubwürdige Akteure irgendwie vor Ort sein. Und dazu gehört dann häufig auch, dass du natürlich mehr machen musst als reden. Und genau, das ist so ein bisschen, auf jeden Fall bin ich immer noch großer Fan des Konzepts. Und ich bin nach der Meinung, es ist irgendwie gut, dass wir das gemacht haben und hat es bis heute irgendwie ausgezahlt.
Ja, wie würdest du denn sagen, wenn man jetzt praktisch sich vorstellt, es gibt eine Gruppe, die sagt, okay, wir kriegen jetzt mit, im Iran laufen diese Proteste ab, die Leute werden krass ja verfolgt, unterdrückt, gefoltert. Ein Stück weit gibt es gewisse Parallelen vielleicht zu Syrien unter Assad. Und wir wollen was machen, wir wollen da so Partnernetzwerke aufbauen, wir wollen Demokratiearbeit im Iran unterstützen. Nur als jetzt mal so ein Beispiel. Was sind dann so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest? Also wie geht man ran? Was sind da so die ganz konkreten Steps, die du sagst, so zieht man sowas aus?
Ich bin natürlich nicht Mitgründerin der Organisation. Ich kenne es nur aus, ich habe da Gerüchte drüber gehört, wie das gemacht wurde. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man sich einen guten Kontakt zu Leuten vor Ort verschafft, ein gutes Netzwerk sich aufbaut vor Ort und dann Dinge vielleicht auch erstmal niedrigschwellig angeht. Also guck mal, am Anfang, wir haben ja insgesamt, glaube ich, so seit 2011 ungefähr 6,5 Millionen Euro geschickt nach Syrien. Aber am Anfang waren das halt so 100 Euro hier, mal hier und mal da. Also es war ja wirklich nicht groß, aber es hat den Leuten geholfen und es hat natürlich dazu beigetragen, dass man irgendwie auch ein Vertrauensverhältnis miteinander entwickelt, auf das man dann irgendwie später weiter aufbauen konnte. Das, also vielleicht muss es dann auch gar nicht so sein, dass es irgendwie alles direkt total groß ist, sondern dass man erstmal anfängt zu gucken, wo gibt's irgendwie Aktivistinnen, die vielleicht Support brauchen. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich glaube, es gibt, warum Adopt, glaube ich, gut funktioniert hat, ist, weil das, und das sehe ich auch in Parallele zum Iran, damals Leute sehr beschäftigt und mitgenommen hat und eben dieses Ding zu sagen, hey, guck mal, hier kannst du nicht nur einen Post teilen, sondern du kannst konkret Leute vor Ort unterstützen, führt schon dazu, dass man auch viel, da auch viel Support bekommen kann. Ich glaube, Leute haben dann Interesse dran eigentlich, weil man will ja auch irgendwie das Gefühl haben, man hat irgendeine Handlungsoption. Und das bietet halt Leuten vielleicht eine Handlungsoption, sowas zu machen. Ich glaube, was sonst noch natürlich immer eine Rolle gespielt hat oder so super wichtig, es geht ja nicht nur um die finanzielle Seite wirklich. Es geht schon auch darum, dass Leute konstant das Gefühl hatten, es gibt da draußen jemanden, den interessiert das hier noch. Es gibt Leute, die setzen sich immer noch dafür ein, obwohl sie gar nicht müssen. Also selbst wir haben keinen Bock mehr auf Syrien, aber es gibt noch diese Gruppe Deutsche, die da draußen sitzen und es immer noch mitmachen. Und das ist schon, glaube ich, gibt Leuten, glaube ich, schon echt auch echt Kraft at times. Sie kriegen ja natürlich auch woanders her, auch von sich gegenseitig und so, aber ich glaube, es hat schon Leuten auch dann streckenweise geholfen. Und was ich auch schon merke oder immer gemerkt habe, ist halt, dass man in so Extremsituationen auch jemanden draußen, also im Ausland hat, der nicht davon betroffen ist, mit dem man, der aber die Situation total gut versteht und jetzt nicht so unbeteiligte, weiß ich nicht, so ein bisschen Journalistenfragen mir stellt, sondern jetzt auch keinen Output daraus machen will, sondern auch und auch weiß, wie meine Situation ist, weil man schon lange miteinander im Kontakt ist. Und dann zuzuhören und einfach das da dabei zu sein, genau, das ist so kürzlich habe ich mal, das ist eigentlich so ein Bestandteil unserer Arbeit tatsächlich auch, es ist so ein bisschen Psychosocial Support, also einfach auch mal, was weiß ich, meine Stunde Zoom, aber ohne konkretes Ziel einfach mal so quatschen. Oder genau, als es eben so große Militäroffensiven zum Beispiel in Ost-Ghuta gab, wo einfach alles kurz und klein gebombt wurde, sah mein Alltag ja auch so aus, wie klar, tagsüber irgendwie Presseanfragen und irgendwie Content produzieren und irgendwie Sachen verarbeiten, die mir von drinnen geschickt wurden oder so. Und dann aber abends schon noch einmal, weil da Leute meistens dann zu der Zeit nur nachts Internet hatten, weil sie nur nachts, wenn nicht bombardiert wurde, aus den Kellern raus konnten und auf die Gebäude hoch. Und einmal nachts so die Check-in-Runde zu machen, zu sagen, hallo, geht's euch? Leben alle noch? Ist irgendjemand gestorben? Also es war wirklich so, und es sind manchmal auch, keine Ahnung, Angehörige von Leuten dann gestorben. Und dann aber irgendwie diesen Kontakt zu halten, auch in solchen Extremsituationen, glaube ich, gibt den Leuten schon auch irgendwie Kraft dann in dem Moment. Und wir haben das aber so ein bisschen über das letzte Jahr, glaube ich, vernachlässigt, weil das so ein krasser, ist so viel passiert. Wir haben auf einmal die Möglichkeit, nach Syrien zu fahren. Dann hat man ja auch irgendwie das Gefühl, da macht man den Check-in irgendwie dort. Aber eigentlich redet man dort halt auch dann viel so über, okay, was müssen wir jetzt alles machen? Oder, keine Ahnung, politische Diskussion oder so. Und ist dann meistens auch in einer Gruppe. Ich hatte letztens dann mal wieder einen Zoom mit einem Partner von uns, mit dem ich schon länger jetzt nicht geredet hatte, weil wir halt beide so busy sind. Und der dann in diesem Zoom einfach auch angefangen hat zu weinen, einfach weil er so krass in so einer Überlastungsgrenze drüber war, weil er macht so super viel Dialogsachen und war so, boah, es ist einfach so viel. Also die Diskurse zum Teil, das ist irgendwie so, manchmal kann ich einfach nicht mehr. Die einen hassen die anderen hassen die einen. Also so alle, es ist alles so aufgeladen. Und warum können denn Leute nicht einfach mal eine vernünftige Einstellung so zu ihren Mitmenschen entwickeln? Und ich habe Anders noch nie weinen sehen, aber der hat dann irgendwie gemeint und war so, ja, okay, ich glaube, wir sollten wirklich mal wieder öfters miteinander reden, weil das ja irgendwie sich ansonsten offensichtlich bei dir auch krass anstört, also so nochmal wieder zu realisieren, das ist auch ein krasser Teil unserer Arbeit, nicht nur irgendwie da so Geld reinzuwerfen, sondern schon irgendwie zuzuhören und für die Leute auch da zu sein.
Ist ja fast so ein bisschen wie so eine Art Supervision oder so, wo man dann sozusagen so, und es ist ja klar, dass das jemand, der die Situation gut kennt, aber nicht selber drinsteckt, irgendwie besser vielleicht auffangen kann, als jemand anders, der da ist. Weil jemand anders, der da ist, hat die gleichen Probleme oder ganz andere Probleme oder, also worüber wir eben auch schon so ein bisschen gesprochen haben. Wenn so viel los ist, dann braucht man vielleicht jemanden von außen, der das so ein bisschen abfedern kann oder einfach da ist irgendwie. Aber ich finde es richtig spannend zu hören, einfach was für eine wichtige Komponente einfach von eurer Arbeit, die persönlichen Kontakte sind. Auch alleine, um jetzt so handlungsfähig zu sein und irgendwie auch die Leute dabei zu unterstützen in dieser ganzen Umbruchsphase, dass sie nicht zum Teil nicht weggegangen sind, weil sie einfach weiter finanziert wurden, jetzt dann halt da sind, um Sachen wieder mit aufzubauen. Und so, das finde ich irgendwie ein interessantes Learning, weil es ja manchmal, also ich kenne das oft aus aktivistischen Kontexten so, dass man sich manchmal gar nicht so gut kennt, weil alle so fokussiert auf die Arbeit sind, dass man so ein bisschen diese persönliche Ebene halt so vernachlässigt oder irgendwie immer denkt, es ist nicht so wichtig oder es ist Zeitverschwendung oder so. Und ich finde es voll interessant zu hören bei euch eigentlich, wie zentral das irgendwie ist, darüber den Kontakt zu halten und so. Und dann natürlich auch die finanzielle Seite, das ist klar.
Also als ich dann jetzt das erste Mal dann in Syrien war, war ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich so war, wir kennen uns ja jetzt alle online, aber wir haben uns ja immer nicht getroffen, so mögen wir uns wirklich. Aber dann hat sich relativ schnell bei mir das Gefühl auch eingestellt, so von wow, ich habe eigentlich so eine Art zweites Leben in Syrien, was ich aber nie besuchen konnte, aber ich habe so ein vollständig funktionierendes soziales System. Ich habe einen vollständigen Freundeskreis und in sehr vielen unterschiedlichen Regionen auch. Ich kann, wenn ich will, können wir überall hinfahren und sagen, hey, kann ich bitte übernachten? Oder kannst du mich mal irgendwie einer Gruppe vorstellen? Oder wen sollte ich noch treffen? So, dieses Netzwerk ist halt einfach da. Und es ist jetzt wie so eine Tür geöffnet, so was irgendwie schon fertig da ist, weil es trotz der Indirektheit sich irgendwie aufgebaut hat über die letzten Jahre, ja.
Ja, cool. Vielleicht gehen wir zum Ende des Gesprächs, machen wir noch einmal einen Schwenk nach Deutschland. Also wir haben sehr viel über Syrien gesprochen und wie da die Lage ist und wie ihr dort arbeitet. Aber ihr seid ja nun auch eine Organisation in Deutschland und du meintest jetzt vorhin schon, du hast auch in der Zeit, als es die russischen Angriffe gab zum Beispiel und die Bombardements viel Content gemacht, den er sich ja in deutschen sozialen Netzwerken wahrscheinlich gepostet hat.
Nicht in russischen.
und Pressearbeit hier gemacht. Wie seht ihr denn eure Aufgabe in Deutschland und versucht ihr hier auch Einfluss auf die Politik zu nehmen oder sagt ihr, das ist so Advocacy-Arbeit, das was andere machen?
Also traditionell bei Adopt auf jeden Fall. Also deutsche Diskurse einerseits beeinflussen, also auch so ein bisschen, ne, in der deutschen Öffentlichkeit irgendwie, ja, eine bestimmte Perspektive aus Syrien, glaube ich, mit einzubringen und auch darzustellen, was vor Ort vielleicht manchmal, was dann unsichtbar wird, wenn es halt irgendwie immer nur um Krieg und Krise geht. Und aber schon auch irgendwie, der Fall gab es immer wieder, also punktuell natürlich auch den Versuch irgendwie auf deutsche Politik einzuwirken. Da wird man natürlich, das ist dann so wie bei anderen, weiß nicht, man wird natürlich einfach als aktivistischer Akteur auch wahrgenommen. Ich glaube, Leute, da, also wir genießen ja auch ein gewisses Vertrauen und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, dadurch, dass wir eigentlich die am längsten arbeitende Syrien-Organisation Deutschlands sind. Und Leute mögen uns auch so. Genau. Es gibt da auch immer wieder mal Austausch. Klar, auch auf so einer Ebene, was weiß ich, mit dem Auswärtigen Amt oder so. Aber genau, dann, ich meine, in Deutschland gibt es ja noch das ganze große Thema Migration und Abschiebungsdebatte. Das beschäftigt uns natürlich auch irgendwie mit und das machen wir aber dann häufig auch irgendwie eher noch im Zusammenschluss mit anderen, also dann nochmal irgendwie was mit Portsyl zusammen gemacht diesbezüglich, weil wir natürlich jetzt trotzdem auch nicht die große Migrations- und Fluchtorganisation sind, sondern unser Fokus ja schon auch einfach auf Syrien liegt. Und ich glaube, jetzt aktuell gibt es einfach, glaube ich, die Angst, nicht nur von uns, sondern also was wir hier natürlich auch machen, ist irgendwie auch viel Netzwerkarbeit. Und es sind ja sehr viele SyrerInnen in Deutschland und auch viele syrische NGOs, die hauptsächlich in Syrien arbeiten, sind hier auch registriert und sind dann auch häufig Leute dann auch burden-based und so. Und da gibt es natürlich jetzt gerade auch viel Austausch. Und so, das war auch vorher die Jahre ziemlich eingeschlafen, weil, glaube ich, alle so waren, ja gut, forward. Es ist jetzt eh stuck. Wir können da eh nicht mehr. Irgendwie jetzt gibt es viel Austausch. Und genau, dann gibt es halt die radikalen Player, die so sind, Boykott. Der IS ist in Damaskus, so dass damit können wir nicht, dass da muss alles boykottiert werden. Dann gibt es die Leute, ein Segment, das dann so ist, das ist unser neuer wunderbarer Präsident, er ist der tollste Präsident der Welt, er macht alles richtig, hört doch mal auf ihn zu haten. Und ich glaube, wir und viele andere syrische Organisationen, die eben eher aus so ein bisschen links verortet in der Revolution, die ganzen letzten Jahre auch weiter irgendwie mit Zivilgesellschaft gearbeitet. Ich glaube, da befindet man sich irgendwie so in der Mittelposition, wo man so ist, wir wollen ja auch irgendwie, dass da zum Beispiel Geld hinfließt. Also es soll ja jetzt auch was passieren, also weil das, aber es sollte halt nicht bedingungslos passieren. Also, und da gibt es, glaube ich, eine Angst vor einer extrem schnellen Normalisierung der Beziehungen ohne jegliche Art von Bedingungen. Dass der Fokus sozusagen Deutschlands so darauf liegt, zu sagen, ja, pass auf, solange das stabil ist, die können sowieso nicht so richtig Demokratie. Also so, ne, es gibt so, ja, Demokratie. Wie viel braucht man davon jetzt wirklich in so einem Land wie Syrien? Also so der Eindruck entsteht gerade so ein bisschen, ne, dass man eher, dass es einen Shift gibt hin, wo Deutschland hat sehr, sehr lange auch Zivilgesellschaft unterstützt in Syrien und auch Unabhängige und Progressive. Es gibt gerade so einen kleinen Shift zu. Vielleicht kriegen wir es dann aber schneller jetzt alles hin, wenn wir einfach ein bisschen eher direkter mit der Regierung arbeiten. Und die Angst gibt es jetzt natürlich auch in Syrien zu sagen, die werden jetzt krass mit dieser Übergangsregierung kooperieren und so ein bisschen without boundaries. Und ob dann Ahmed Eshada, das läuft ja auch so gut, der ist ja auch so pragmatisch, ob der muss der denn wirklich in 5 Jahren nochmal gewechselt werden, wenn es gut läuft? Also so glaube ich ein bisschen. Also lieber dann, warum kann der das doch weitermachen? Da weiß ich nicht so genau, wo wir uns da gerade hinbewegen, ja.
Ich habe auch das Gefühl, da ist so auf dem internationalen Parkett gerade sehr so diese Philosophie, wir haben jetzt eh wieder neue geopolitische Ordnung, wir müssen gucken, wo wir bleiben. Also sobald es da was gibt, versuchen wir die Leute auf unsere Seite zu ziehen. Und das führt ja dann noch, es ist ja praktisch so ein bisschen wie zu Zeiten des Kalten Kriegs, wo dann einfach sehr, sehr pragmatisch irgendwelche Diktaturen unterstützt wurden, solange sie dann nicht zur anderen Seite übergelaufen sind. Und so ein bisschen so hat man das Gefühl, gibt es da so ein Revival. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch auch nochmal so ein Bild gesehen von einem Banner-Drop in Hannover, wo Leute so ein großes Banner mit dem Gesicht von van der Leyen runtergemacht hatten, wo irgendwie da stand, weiß nicht, 600 Millionen Euro Terrorfinanzierung von ihr praktisch und dann gesucht, so ein bisschen wie so ein Fahndungsbild. Das sind wahrscheinlich dann eher die Leute, wo du sagst, die sind eher für den Boykott, die das runtergelassen haben. Aber letztendlich spielt das ja auf eine ähnliche Frage an, nämlich an welche Bedingungen ist Unterstützung geknüpft und es ist natürlich auch eine Kritik daran, dass es zu wenig Bedingungen sind. Also von daher gibt es da schon, finde ich, auch einen Punkt mit irgendwie Genau, wenn das Geld direkt an den Staat geht, ist es natürlich was anderes, als wenn zivilgesellschaftliche Akteure unterstützt werden, ne?
Ja, oder dass man sich halt mehr fokussiert dann darauf, so, ja, wir bauen doch jetzt hier was auf, dann ist irgendwie kritische Zivilgesellschaft vielleicht zweitrangig. Mhm. Da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel irgendwie reinstecken.
Erstmal die Pipeline.
Genau, erstmal schön die Autobahn, so. Und dann, also, und das ist auch das, was Leuten vor Ort, by the way, also so ein bisschen, es gibt ja jetzt dann auch, das wird ja jetzt auch alles, also während Zivilgesellschaft halt entweder unter Regime gar nicht stattfinden konnte oder sonst auch so ein bisschen so am Free-Floaten war, weil, ja, okay, man, vielleicht gab es irgendeine angebliche Vorgabe, aber niemand hat sich da dran gehalten und man konnte ja so ein bisschen, klar, es gab Sicherheitsbedenken immer jederzeit, aber es gab ja nichts Vereinheitlichtes dann häufig in den oppositionellen Gebieten. Und jetzt kommt natürlich auch dieses Ganze, du musst dich registrieren, dann wollen die wissen, was sind denn da genau die Aktivitäten und sie
Satzung,
wollen.
Satzung.
Ja, genau, Satzung schreiben. Wir wollen auch wissen, ja, woher kommt denn, welches Geld kommt denn, woher genau. Und das ist, da gibt's, glaube ich, aber immer zwei Seiten drin, weil natürlich irgendwie, man braucht ja auch einen gewissen Anteil Staat. Mhm. Und es ist ja auch gut, wenn jemand ein Auge darauf hat, ja, wer schickt denn hier eigentlich Geld an wen? Für was genau? Und auf der anderen Seite birgt es natürlich das Risiko, dass dann da wieder irgendwie Repressionen in eine bestimmte Richtung gehen.
Mhm. Okay, wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Und Sophie, wir haben die letzte Frage an dich. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das Gespräch gehört haben und die Arbeit von Adopt richtig toll finden und sie gerne unterstützen wollen, was können sie denn tun?
Sie können uns natürlich sehr gerne spenden. Wir haben ja jetzt auch die Situation, dass wir so ein Riesen, wir waren ja vorher zurückgedrängt an 2 bis 3 kleine Orte, Inselflecken in, und jetzt haben wir auf einmal ein ganzes Land vor uns, was wir ja irgendwie auch, wo wir gerne überall halt irgendwie auch den Aufbau von Gruppen und so unterstützen wollen, aber natürlich überhaupt nicht das Budget dafür haben. Gerade gibt es viele Sachen, wofür wir gut noch mehr Geld brauchen könnten vor Ort, aber genau, da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie es weitergeht. Und sonst gerne zu Veranstaltungen kommen, die wir machen, sich für unseren Newsletter eintragen, uns auf Social Media followen. Und vielleicht in Bezug auf Syrien, ich glaube, das würde ich mir irgendwie auch wünschen, so generell, weil wir merken, es ist ja vor Ort angespannt, aber manchmal habe ich fast das Gefühl, es ist hier in der Diaspora noch krasser polarisiert und noch mehr. Also es ist ja wirklich auch so, dass es dann aufgrund dessen, dass ja hier auch so viele Leute aus Syrien eben einfach sind, also wir haben ja fast 1 Million Syrer, die dann nach 2015 wahrscheinlich mainly auch hergekommen sind, dass diese Spannungen ja auch hier irgendwie vorhanden sind. Und ich glaube, ich würde mir immer wünschen, dass Leute genau erstmal sich wirklich umfassend irgendwie informieren, auch mal versuchen, vielleicht was von der anderen Seite zu lesen und nicht immer direkt so auf das radikalste und polarisierendste Narrativ mit aufbringen, weil ich glaube, es hilft wirklich gerade nicht. Es hilft wirklich, es macht auch das bounce dann wieder zurück, auch nach Syrien rein und so. Und es ist schon angespannt genug. Und ich glaube, wir haben ja hier eigentlich die Möglichkeit und vielleicht auch, wir sind ja nur indirekt vielleicht, wenn überhaupt betroffen, die Möglichkeit vielleicht irgendwie eben in Ruhe nachzudenken und zu gucken, vielleicht gibt es ja doch irgendwas, wo man auch mal zusammenkommen kann an bestimmten Punkten und wo wir uns treffen können oder können wir zumindest aushalten, dass wir einfach auf Dinge verschieden drauf gucken aktuell. Und es ist einfach extrem komplex geworden in Syrien. Es gibt nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Regime schlecht, der Rest gut oder so, oder IS schlecht, die Kurden gut. Es ist so, es ist eine extrem komplexe Situation und deswegen gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele so total einfache Antworten auf so Fragen.
Ja, vielen Dank. Wir packen euch die Links natürlich zum Spenden und Followen in die Shownotes. Dann könnt ihr da direkt überall draufklicken. Und vielen Dank, Sophie, dass du gekommen bist. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mega interessant und euch weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall bei der Unterstützungsarbeit.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du da warst.
So, wie immer, nach dem Gespräch sitzen Valentin und ich zusammen und wollen jetzt noch so ein bisschen die losen Enden einsammeln oder nochmal reflektieren, was wir glauben, was man von Adopt a Revolution und der Solidaritätsarbeit in Syrien lernen kann. Valentin, was liegt denn bei dir noch so oben auf?
Ja, also wir haben ja jetzt ein super intensives Gespräch geführt und Sophie hat total viele unterschiedliche Dimensionen aufgemacht. Vielleicht, wenn man nochmal so komplett rauszoomt. Aus meiner Sicht ist es irgendwie in erster Linie ein Beispiel erstmal dafür, wie man mit internationalen Kämpfen solidarisch sein kann. Also wie, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist und sich fragt, ja, wie kann man Bewegungen in anderen Ländern unterstützen, sei es jetzt in Syrien, aber auch im Iran, oder wie kann man solidarisch sein mit Menschen in Gaza, wie kann man die Kämpfe in Rojava unterstützen, diese ganzen Fragen. Also dafür ist, finde ich, Adopt the Revolution einfach ein super gutes Beispiel, von dem man sich in dieser Frage einfach sehr viel abschauen kann.
Ja, das fand ich auch. Ich fand es mega spannend, was Sophie erzählt hat, als auch ein spannendes Modell, auch in Abgrenzung sowohl zu anderen linksradikalen Solidaritätsinitiativen, die ich schon kennengelernt habe, als auch zu diesem großen institutionalisierten Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Und vielleicht das, was zuerst ins Auge sticht, was wir von diesem großen institutionalisierten Bereich, wie jetzt irgendwie so die GIZ oder ich denke auch Brot für die Welt oder viele dieser großen Organisationen so, was sie davon so unterscheidet, ist dieses flexible Modell, in dem sie hier halt Spenden sammeln und dann dieses Geld zur Verfügung haben, um das eigentlich auf einer Vertrauensbasis ihren PartnerInnen vor Ort zu verteilen und halt ohne dabei dieses große Bürokratiemonster aufbauen zu müssen, was oft dann die großen Organisationen haben, dass man erst Anträge schreiben muss, dann Mittelverwendungsnachweise in bestimmten Formularen einreichen muss, diesen ganzen bürokratischen Overhead, den man da oft produziert und der es oft für kleine Initiativen oder Einzelpersonen total schwer bis eigentlich unmöglich macht, an diese Gelder zu kommen. Da finde ich das total interessant, eher auf so einem Spenden- und Vertrauensmodell zu arbeiten, das ja offensichtlich auch total gut funktioniert für sie.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, es gab auch nochmal eine, also du hattest es jetzt gerade schon genannt, einerseits so die großen Organisationen der internationalen Zusammenarbeit, aber es gibt auch noch eine andere interessante Querverbindung zu einer Folge, die wir mal gemacht haben, nämlich der Folge mit Polylux, wo die Leute ja versuchen, gar nicht internationale Solidarität zu organisieren, sondern eher so auch innerdeutsche Solidarität. Also wenn dann Jugendclubs in Ostdeutschland bedroht sind, weil die AfD ihnen die Fördergelder entzieht, wie dann Leute, die vielleicht schon weggezogen sind, weil sie irgendwie sich das nicht mehr vorstellen können, in den Regionen zu leben, wo die Rechtsextremen so stark werden, dann trotzdem noch unterstützen können und aufgrund dieses Spendenmodells, die eben auch total unkompliziert und unbürokratisch Geld vergeben können. Also vielleicht auch in der Hinsicht ein interessanter Case, wo man sich was abschauen kann.
Ja, voll. Das können wir auf jeden Fall schon mal als ersten Punkt vielleicht mitnehmen, dass wenn man gerade auch linke oder progressive Kräfte und kleine Initiativen unterstützen möchte, dass es dann einfach viel Sinn ergibt, sich ein Modell zu suchen, in dem man Geld unkompliziert vergeben kann, damit man sich da nicht schon von vornherein selber an ein Bein stellt eigentlich. Vielleicht dann zum nächsten Punkt, der damit auch schon so ein bisschen zusammenhängt. Ich fand interessant, wie stark Sophie eigentlich davon erzählt hat, dass sie auf Vertrauen und auf Beziehungsarbeit mit ihren PartnerInnen setzen. Also dass Adopt ja auch so entstanden ist, dass sie dann praktisch vor Ort waren, da Menschen kennengelernt haben, die sich konkret einsetzen. Es dann diese Stadtteilkomitees gab, sie über die auch Leute kennengelernt haben und sie da im Grunde über persönliche Beziehungen Menschen gefunden haben, bei denen sie die Einschätzung hatten, die machen ja gerade wichtige Demokratiearbeit in den Stadtteilen vor Ort oder an konkreten anderen Projekten wie jetzt diesem Frauenzentrum und dann entschieden haben, die halt zu unterstützen und mit denen dann auch immer weiter in Kontakt geblieben sind. Das fand ich auch interessant, was Sophie dann meinte. Es war jetzt eher so eine persönliche Anekdote natürlich, dass sie dann nach Syrien fährt und da eigentlich wie so einen großen Freundeskreis hat oder so ein großes Netzwerk. Aber das, finde ich, spricht total davon, wie wichtig diese Beziehungen sind, um die Leute vor Ort zu unterstützen und auch zu entscheiden, vielleicht wen man mit was unterstützt und dann halt auch dieses bürokratische Wesen gar nicht erst aufbauen zu müssen. Weil man braucht halt, wenn man mit den Leuten in Kontakt ist, dann braucht man nicht ständig Berichte darüber, was sie jetzt gemacht haben, sondern kriegt man es ja mit.
Hm. Ja, ich musste auf jeden Fall auch noch aufhorchen bei der Gründungsgeschichte. Also Sophie hat ja gesagt, dass sie am Anfang einfach so eine Handvoll Leute waren und ein paar hundert Euro rübergeschickt haben und mittlerweile irgendwie über 6 Millionen Euro nach Syrien geschickt haben. Und das ist ja eine krasse Erfolgsstory. Also für so eine Solidaritätsinitiative, wo am Anfang irgendwie vor allem einfach ein paar Leute sich zusammengetan haben und sich gefragt haben, was tun. Da ist es natürlich jetzt irgendwie total beachtlich, was die geschafft haben. Und ich finde, aus der Gründungsgeschichte spricht halt so ein bisschen so ein Prinzip, was ich jetzt mal Minimum Viable Product Prinzip nennen würde. Nämlich diese Idee, dass man nicht am Anfang, wenn man irgendwas machen will, sich fragt, was ist der große Plan? Was muss alles passieren, damit das ganz, ganz groß wird? Und man am Ende dann so ein bisschen davor steht und denkt, oh, ich traue mir das gar nicht zu und ich weiß gar nicht mehr, wo anfangen, sondern dass man es eher umkehrt und sich fragt, wenn wir jetzt solidarisch sein wollen mit Menschen in Syrien, die sich dafür Demokratisierung einsetzen, was wäre die kleinstmögliche Initiative, die man starten kann, um für die Leute vor Ort einen Unterschied zu machen? Und dann von dort aus startet und eigentlich wie in so einer Art Prototyping-Prozess, also so einem ständigen Austesten, was funktioniert und was nicht, dann schrittweise eine Organisation aufbaut, die halt sehr, sehr gut angepasst ist auf die Bedarfe vor Ort. Das macht das, glaube ich, so stark. Und dafür steht aus meiner Sicht auch so ein bisschen Adopt the Revolution.
Ja, das fand ich auch total interessant. Und ich finde, da ist auch ein bisschen die Abgrenzung zu anderen linken Soli-Initiativen, weil ich am Anfang meinte, sie grenzen sich von irgendwie sowohl die großen Institutionalisierten als auch von den ganz kleinen Linken halt irgendwie so ein bisschen ab, dass sie halt dann nicht dabei auch dabei stehen geblieben sind, zu sagen, wir haben jetzt hier unsere drei Menschen, die wir kennen, denen schicken wir im Monat ein paar hundert Euro, sondern dann schon auch immer darüber nachgedacht haben, wie kann man das weiterentwickeln, wie kann man es größer machen, wie kann man mehr Leute erreichen, wie kann man mehr Menschen unterstützen und halt das auch immer mitgedacht haben. Und das finde ich eine total sinnvolle Mischung, wo man, finde ich, ja auch total merkt, dass sich das Konzept dann in den späteren Jahren einfach in der Realität bewährt hat, auch in einer Situation, in der sich dann die Kontextbedingungen so krass verändert haben, also in der dann halt das Assad-Regime super gewaltvoll zurückgeschlagen hat, dann von Russland unterstützt wurde, es die Bombardierungen gab, also in der sich eigentlich dann die Situation in Syrien total doll verändert und verschärft hat, konnten sie halt mit so einem flexiblen Modell, in dem es halt nicht von Anfang an eine Gesamtstrategie gab, die jetzt exekutiert werden muss, sondern in dem man einfach auf Menschen und auf Beziehungen setzt und auf Vertrauen und dann mal guckt, wie man gerade unterstützen kann, dass sozusagen so ein flexibles Modell sich da einfach total in der Situation auch bewährt hat.
Ja, dann kommen wir vielleicht direkt zum nächsten Punkt. Gibt es denn noch was, Inken, was dir aufgefallen ist, wo wir noch drüber reden sollten, jetzt im Nachgespräch?
Ja, das ist vielleicht was, das hängt damit eigentlich auch zusammen, nämlich, dass man an der Arbeit von Adopt a Revolution, finde ich, gut sehen kann, was eigentlich konkret Solidarität heißt. Und die eine sehr offensichtliche Antwort heißt natürlich finanzielle Solidarität, also Geld rüberzuschicken und Menschen konkret auch materiell zu unterstützen. Aber die zweite Ebene, die für mich in dem Gespräch auch eher ein bisschen überraschend so stark rausgekommen ist, ist dieses einfach Dasein und sich für die Menschen interessieren, auch wenn Syrien gerade nicht mehr in den Schlagzeilen ist und man das Gefühl hat, die Situation wird vielleicht auch so ein bisschen ausweglos oder aussichtslos, trotzdem da zu bleiben und weiter in Kontakt zu bleiben und den Menschen auch zu zeigen, so, die Welt hat euch nicht vergessen. So, hier gibt's immer noch, Sophie hat es ja so gesagt im Gespräch, es gibt immer noch diese Haufen Deutsche, die irgendwie weiter interessiert sind und weiter ans Projekt glauben. Und das fand ich total interessant und dann auch damit nochmal verbunden, dass jetzt gerade auch in so einer Situation, wo es einen starken Umbruch gibt und so viel Veränderung, wir dann auch darüber gesprochen haben, dass es eigentlich dann toll ist, so PartnerInnen außerhalb dieses Kontexts zu haben, die vielleicht ein bisschen mehr Kapazitäten haben und dann fast so ein bisschen wie so eine Supervisionsfunktion einnehmen können. Und jetzt gar nicht in so einer Beratungsfunktion, weil die Leute in Deutschland haben jetzt auch keine Erfahrung mit demokratischen Umbrüchen oder wie man so eine Transitionsphase gut gestaltet, aber einfach auf der emotionalen Ebene jemanden zu haben, der zuhört und bei dem man mal einfach alles loswerden kann und erzählen kann und wieder so ein bisschen Kraft schöpfen kann, um dann vor Ort weiterzumachen. Das fand ich so irgendwie noch die dritte Ebene von Solidarität, von der Sophie so erzählt hat.
Und ich finde, das ist ja dann irgendwie auch ein Stück weit so ein bisschen die Basis dafür, dass Sophie so viele Stories erzählen kann, die eben nicht passen zu den ganz großen Narrativen, die es jetzt gibt in dieser Syrien-Erzählung. Mhm. Ne? Also das habe ich auch gemerkt im Gespräch. Ich kenne mich mit Syrien nicht besonders gut aus. Ich habe mich vorher natürlich ein bisschen eingelesen und da war halt, gab es so diese großen Narrative, okay, Rojava wird angegriffen, dass die linke Utopie ist in Gefahr. Dann ATS-Miliz, die Islamisten übernehmen die Macht. Was passiert jetzt? Und ich fand es halt ganz interessant, wie sie darüber, dass sie halt diese engen Beziehungen vor Ort hat, Geschichten erzählen kann, die ja natürlich auch was mit diesen großen Narrativen zu tun haben, aber auch das Bild nochmal sehr viel mehr ausdifferenzieren, viel komplexer machen und auch Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ich fand es auch eine geile Referenz, es hängt damit nur so lose zusammen, als sie meinte, so ganz am Anfang, als sie angefangen haben mit ihrer Arbeit, ging es ihnen auch so ein bisschen darum, ein Gegenmodell zu schaffen zu diesen großen geopolitischen Erzählungen, mhm, dazu, was da passiert. Mhm. Also sie hatte gesagt, so geopolitische Verschwörungstheorien so ein bisschen. Und dass es ihnen halt darum ging, mit den Leuten zu kooperieren, die vor Ort sind. Linke Leute, die vor Ort sind und was konkret machen. Und ich finde, in beiden Punkten ist es halt so ein sehr gutes Beispiel für so undogmatische Linke, die einfach vor Ort Sachen machen und Kämpfe unterstützen, mhm, statt sich so zu verlieren in entweder dem ganz großen Narrativ, mhm, oder in diesen geopolitischen Verschwörungserzählungen, die ja jetzt gerade auch wieder extrem en vogue sind, ne?
Ja, voll. Okay, dann belassen wir es bei dieser Nachbesprechung. Wir hoffen, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Ihr könnt was mitnehmen und ihr bleibt uns gewogen, bis es wieder heißt:
Was tun?
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.